Die Predigt Geh und wecke Jesus auf wurde am Samstag, dem 30.11.1963 in Shreveport, Louisiana gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Herr, ich glaube, alle Dinge sind möglich. Herr, ich glaube. Lasst uns noch einen Moment stehen bleiben, um zu beten. Und während wir uns jetzt verneigen, frage ich mich, ob in der Versammlung hier und im Keller, wenn es einen gibt, und oben auf der Galerie, wo auch immer, ob irgendjemand in der göttlichen Gegenwart heute Abend vor Gott in einer speziellen Bitte wahrgenommen werden möchte. Würdet ihr jetzt einfach eure Hände zu ihm erheben? Haltet eure Gedanken fest und glaubt einfach, dass Christus direkt vor euch steht. Himmlischer Vater, wir stehen hier mit erhobenen Händen. Und wie der Bruder sagte, es ist ein allgemein anerkanntes Zeichen der Hingabe. Und wir übergeben uns dir als Lehmklumpen, welcher von der Erde genommen wurde, und wir beten, Gott, dass du uns heute Abend mit deinem Geist und Leben erfüllst und so zu deiner Ehre gelangst. Sprich durch uns heute Abend, wirke durch uns zu deiner Ehre. Antworte auf jede Bitte, Herr. Du kennst sie alle. Du weißt, was hinter unseren Händen steckt und unsere Motive, unsere Ziele und was wir wollen und was wir damit tun würden, wenn wir es bekämen. Und Herr, ich bete, dass du unsere Herzen, Gedanken und unseren Verstand reinigst, damit wir das, worum wir bitten, zu deiner Ehre empfangen können. Wir bitten darum in Jesu Namen, zur Ehre Gottes. Amen. Ihr dürft euch setzen. Es ist gut, heute Abend wieder im Haus des Herrn zu sein. Ich fühle mich vielleicht ein wenig blockiert. Seit New York versucht Satan, mich mit einer schlimmen Erkältung zu überziehen. Und jedes Mal, wenn er sie mir gibt, gebe ich sie ihm zurück. Und er gibt sie mir und dann gebe ich sie ihm zurück. Seht ihr? Wir streiten uns also ein bisschen darüber und ich weiß, dass der Herr nach einer Weile eingreifen und die Seiten wechseln wird. Und so. Und ich bete, dass der Herr heute Abend alle eure Bitten erfüllt. Wir halten heute Abend eine Versammlung zur Heilung ab. Ich schätze, viele von euch wundern sich, denn normalerweise, wenn sie durch das Land kommen, wenn ich ankündige, dass ich eine Versammlung habe, ist der erste Gedanke göttliche Heilung, seht ihr? Aber es gibt mehr als göttliche Heilung in diesem Dienst. Der kränkste Körper, von dem ich heute weiß, ist der sogenannte Leib Jesu Christi. Er braucht geistige Heilung. Ich kenne nur ein einziges Balsam, das heilen kann, und das ist das Wort. Und dies ist der kranke Leib, den wir mit der Stärke und der Vitaminkraft des Evangeliums aufrichten wollen. Und deshalb verwende ich jetzt einen Großteil meiner Zeit darauf, die Gemeinde durch das Wort zu stärken. Ich weiß, ich bin ein schlechter Ersatz, um den Platz eines Predigers, eines gelehrten Predigers einzunehmen. Aber ich glaube das, ohne den Dienst der Gelehrsamkeit zu vernachlässigen. Ich wünschte, ich hätte es. Und ich versuche nicht, meine Unwissenheit zu untermauern, indem ich das sage. Aber was wir jetzt brauchen, ist mehr als die intellektuelle Seite, um zu wissen, wie man das Wort zusammensetzt und es meisterhaft anpasst. Das ist Gott. Wir brauchen Gott, seht ihr? Seht ihr? Und er kommt nicht immer durch richtig geformte Worte. Er kommt durch ein geweihtes Herz und dieses Herz ist Gott geweiht und tut den Willen Gottes. Nun, man muss den Willen kennen, bevor man den Willen tun kann. Findet heraus, wozu ihr hier seid. Es ist nicht nur ein... Ich habe immer gedacht, dass die Gemeinde nicht willkürlich ist. Jesus kam nicht willkürlich auf die Erde. Er ist auch nicht willkürlich gestorben. Er kam zu einem bestimmten Zweck und dieser Zweck war es, das Gebot Gottes zu erfüllen, damit er sich eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln erkaufe. Diese Gemeinde ist eine prädestinierte Gemeinde. Jeden Namen, der jemals in dieses Buch eingetragen wurde, hat Jesus erlöst. Und wenn der letzte Name erlöst ist, wird das Buch geschlossen. Er hatte nicht die Absicht, dass jemand verloren geht, aber durch sein Vorherwissen wusste er, wer verloren gehen würde. Deshalb konnte er sie vorherbestimmen und dann wurden ihre Namen in das Buch geschrieben. Und dann, wenn das Buch der Erlösung geschlossen und mit 7 Siegeln versiegelt ist, während es ausgeführt wird, durch die geheimnisvollen Kräfte Gottes, und eines Tages, wenn das Buch der Erlösung vollendet ist, nimmt es das Lamm. Und dann wird der letzte Name darin aufgerufen, das Lamm kommt nach vorne, um das zu rufen, was es erlöst hat. Das ist seine Gemeinde. Und ich glaube, dass diese Zeit nahe bevorsteht. Und nun habe ich ziemlich harte Zeiten hinter mir und eine Sache ist, dass ich versuche, meine Aufzeichnungen sauber zu halten. Viele Male wurde ich an Orten angekündigt, von denen ich nicht wusste, dass ich dort war und es war eine falsche Ankündigung. Alles, was Satan mir an den Kopf werfen konnte, hat er getan. Neulich kam jemand und sagte, ich möchte wissen, ob das wahr ist. Werden wir dort sein? Ich will es einfach wissen. Seht ihr? Nun hier, erst kürzlich wurde ich in New York angekündigt und wusste nichts davon. Einer der christlichen Geschäftsleute hatte dem Mann gesagt, dass ich in dieser Zeit dort sein würde, und er hatte ihm gesagt, dass es in Ordnung wäre. Und das war im Monat Oktober, das war ihr Kongress. Und ich hatte diesem Mann gesagt, dass ich im November, in der ersten Novemberwoche, in New York sein würde und dass ich auf ihrem Kongress sprechen würde, wenn es soweit wäre. Er sagte, nun, dann wird es eben so sein. Aber er sagte Oktober, verstehen Sie, diese kleine Sache. Und der Mann in New York hat, bevor er uns gefragt und konsultiert hat, im ganzen Staat dafür angekündigt, dass wir dabei sind. Vor ein paar Wochen wurden hier in Memphis, Tennessee, ein Rundschreiben aufgehängt, das mit meinem Namen unterschrieben war, eine Fotokopie, und in dem stand, dass ich mit dieser Person 30 Tage lang gefastet hätte. 3 Tage ist das längste Fasten, das ich je in meinem Leben gemacht habe. Die Person, deren Namen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, sagte, dass ich mit einem Fasten von ihm, oder besser gesagt mit ihm, herausgekommen sei und dass ich an bestimmten Tagen dort sei und allen meinen Freunden in Memphis sagen solle, dass sie zu diesem bestimmten Treffen kommen sollten. Ich habe noch nie von diesem Ort gehört, kenne den Mann nicht, weiß nichts davon in meinem Leben und eine falsche, gefälschte Unterschrift. Ich unterschreibe nicht einmal mit meinem Namen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand meine Unterschrift fälschen könnte, denn ich weiß nicht einmal, wie ich sie nach meiner Unterschrift geleistet habe. Also, es ist einfach so eine schlimme Sache. Ich verstehe nicht, wie jemand versuchen kann, das zu machen. Ich war in der Bank hier vor kurzem. Wir müssen alles mitzählen wegen der Geradlinigkeit, die wir haben. Ein annullierter Scheck ist der beste Beleg, den man haben kann. Und das machen wir schon, seit wir verheiratet sind. Der Bankangestellte sagte, ich glaube nicht, dass jemand diese Unterschrift fälschen würde, Herr Brennan. Ich sagte, nun wissen Sie, man sagt ja, dass alles zum Guten zusammenwirkt. Und so, diese Dinge machen es schwer, lassen die Leute denken, dass man lügt, während ich wusste nichts davon, dort zu sein. Und deshalb habe ich versucht, meinen Dienst so zu gestalten, dass ich überall hingehen konnte, wohin der Herr mich rief, ohne Veröffentlichungen oder sonst etwas. Ich hatte keine Verpflichtungen gegenüber irgendetwas oder irgendjemanden außer Gott, blieb einfach nur mit ihm. Mein Ziel war es, in der Gemeinde zu versuchen, den Amerikanern die Idee zu nehmen, dass man ihnen die Hände auflegen muss. Seht ihr? Wenn man das tut, sieht es so aus, als ob man, sie sagen, nun, Bruder so und so kommt und legt mir die Hände auf. Lasst Jesus einfach seine Hände auf euch legen und euer Glaube richtet sich auf und berührt ihn. Aber jetzt liegen 16 Jahre hinter mir und ich bin damit völlig gescheitert, denn es gibt zu viele, die das Gegenteil glauben wollen. Und so befriedigen wir die Leute, wir tun es trotzdem, legen die Hände auf sie. Aber meine Meinung ist, wenn wir die Gegenwart erkennen können und wissen, dass Jesus Christus hier ist, was braucht man dann noch, wenn die ganze Gemeinde gleichzeitig betet? Seht ihr? Dann fällt die Macht des Herrn, wenn das Wort bekannt ist. Der Glaube kommt aus dem Hören, wenn man das Wort hört. Wenn das Wort gepredigt wird und es ist die Wahrheit und Gott beweist seine Gegenwart, dann sollte das die Arbeit genau dort erledigen. Nun jetzt, morgen früh, nun heute Abend, entschuldigt bitte. Heute Abend habe ich nur ein kurzes Thema, weil wir für die Kranken beten werden. Aber morgen früh, denke ich, werde ich die Sonntagsschulstunde halten. Ist das richtig? Es wird alles hier in dem Auditorium sein und ich habe ein Thema, das ich gerne hätte, wenn der Herr es will, wenn er es mir erlaubt. Ich muss es so sagen, versteht ihr? Ich denke, wenn ihr jetzt keine eigene Sonntagsschule habt, wenn ihr eine eigene Sonntagsschule habt, geht in eure Sonntagsschule. Wenn ihr es hören wollt, sie haben Bänder. Ich habe also etwas auf dem Herzen, worüber ich sprechen möchte, das euch vielleicht eine große Hilfe sein könnte, um den Grund zu verstehen, warum ich das Evangelium so gepredigt habe, wie ich versucht habe, es zu predigen und zu glauben. Seht ihr, das ist der Zweck, den Gott hatte. Die Geheimnisse des Evangeliums waren seit Grundlegung der Welt verborgen, aber sie sollten in diesen letzten Tagen offenbart werden. Und wenn der Herr es will, möchte ich darüber sprechen. Morgen Abend ist die abschließende Versammlung und wir möchten, dass ihr kommt, wenn ihr es könnt. Dann geht es von hier nach Yuma und von Yuma nach Phoenix und dann zurück. Von dort aus fahren wir weiter und dann werde ich während der Weihnachtsfeiertage mit ein paar Freunden auf eine kleine Jagdreise gehen. Meine Frau wird ihre Familie besuchen. Und dann werden wir von dort aus eine Reise durch Kalifornien und den Westen, den südlichen Teil der Staaten hier, durch Louisiana und Texas und Florida machen. Und von dort aus geht es dann nach Übersee, so Gott will, auf eine lange Reise. Und ich bitte euch um eure Gebete. Nun, es wäre schön, wenn wir einfach die Gegenwart seiner heilenden Kraft und alles andere genießen könnten, aber es gehört mehr dazu als das. Seht, es gehört mehr dazu. Und dann, das ist die Sache, wenn man sich auf etwas festlegt, dann bringt das die Leute durcheinander. Jeder, der an göttliche Heilung glaubt, würde sich sofort auf diese göttliche Heilung stürzen und sagen, lobt Gott, und schreien und eine tolle Zeit haben. Aber was ist dann mit, das ist nur der Köder am Haken, seht ihr, das ist nur der Köder. Der Haken ist das, was den Fisch fängt, und der Haken ist das Wort. Jesus war ein sehr beliebter Mann, solange er nur für die Kranken gebetet hat. Nun, wir sind nicht Jesus, aber er wirkt durch uns alle zusammen. Er ist nicht nur in einer Person, er ist in jedem Gläubigen. So glauben wir an das Leben. Und das zeigt, dass egal wie sehr Gott mich hier auf diesem Podium salbt, wenn er euch da draußen nicht auf die gleiche Weise salbt, wird nichts geschehen. Es braucht beide von uns, zusammen. Wir müssen beide gläubig sein. Es sei denn, es gibt etwas, das er rufen will, nur um seine große Macht zu zeigen, ihr wisst schon, etwas tun zu lassen, dass jemand etwas zu tun versucht, das nicht richtig ist, oder so etwas ähnliches, das er herausrufen würde. Seht ihr, aber ihr müsst es tun, wir beobachten das einfach. Natürlich sagt er uns manchmal Dinge und den Leuten werden Dinge gesagt, die sie nicht hören wollen. Und ich will es nicht sagen, aber wenn er redet, müssen wir nur zuhören und dann Buße tun. Nun denkt über diese Dinge nach und betet. Und denkt daran, wie ich seinen Dienst typisiert habe. Seht, erstens, der Prophet von Galiläa. Jeder glaubte, dass er ein Prophet war. Aber er war ein Prophet, der Kranke heilte. Und als er anfing, sich mit den Pharisäern und Sadduzäern und ihren Traditionen anzulegen, wurde er zu einem Wahnsinnigen erklärt. Sie sagten, er ist verrückt. Sie wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und das führte schließlich zu seiner Kreuzigung. Und so ist es immer gewesen. Durch die ganze Bibel hindurch hat es dasselbe gebracht. Und so wird es auch in Zukunft sein, denn es ist Gott. Irgendwann wird es zu diesem Ende kommen müssen. Aber ihr könnt niemals eine Botschaft kreuzigen. Man mag den Botschafter kreuzigen, aber man wird niemals seine Botschaft kreuzigen können, wenn sie von Gott ist, denn es ist die Botschaft. Er ist nur ein Überbringer der Botschaft. Nun, da wir ein paar Minuten geredet haben, schaut, es ist jetzt genau 8 und ich will versuchen, die Gemeinde um 9:30 zu entlassen, damit ihr euch ausruhen und zur Sonntagsschule gehen könnt. Und morgen ist ein großer Tag. Das werden heute 2 Versammlungen für mich sein. Und als ich ein junger Mann war, 2 Versammlungen sind für jeden Prediger schwer, wenn man es mit ganzem Herzen macht. Wenn man nur für ein kleines intellektuelles Gespräch hingeht, kann man sie alle 30, 40 Minuten machen, den ganzen Tag lang, und es macht einem keine Mühe. Aber wenn man mit ganzem Herzen dabei ist und den Geist Gottes vor die Menschen hält, dann ist das etwas anderes. Lasst uns nun beten. Himmlischer Vater, lass deinen Segen und deine Barmherzigkeit auf uns ruhen, während wir von unserem Gespräch zum Wort übergehen. Und lass das Wort heute Abend wieder unter uns Fleisch werden, damit die Gemeinde wieder einmal, wir alle zusammen, die Gegenwart Jesu Christi, unseres auferstandenen Herrn, sehen, fühlen und erkennen kann. Denn wir lieben ihn, seine Gegenwart ist Leben für uns. Mögen wir heute Abend in der Schekina-Herrlichkeit ruhen und erkennen, dass es Schekina-Herrlichkeit ist, in seiner Gegenwart. Wir bitten darum in Jesu Namen, dass er das Wort für uns jetzt bricht. Amen. Schlagt nun in euren Bibeln, wenn ihr es möchtet, das Buch Markus auf, das 4. Kapitel. Und meinen Text heute Abend nenne ich, geh und wecke Jesus auf. Und mein Thema heute Abend ist, Jesus auf die Szene rufen. Geh und wecke ihn auf. Ruft ihn auf die Szene. Hier ist die Schriftlesung aus Markus, 4. Kapitel, beginnend mit dem 35. Vers. Und am selben Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinübergehen auf die andere Seite. Und als sie das Volk weggeschickt hatten, erwischten sie ihn, wie er im Schiff war. Wäre das nicht ein wunderbarer Text? Nehmt ihn, wie er ist. Nehmt ihn so, wie er euch vorgestellt wird. Seht, nehmt ihn im Schiff. Und es waren auch andere kleine Schiffe mit ihm da. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen gegen das Schiff, so dass es schließlich übervoll war. Und er war im hinteren Teil des Schiffes und schlief auf einem Kopfkissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, kümmerst du dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf und wehrte dem Wind und sprach zum Meer, Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Wie kommt es, dass ihr keinen Glauben habt? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, was ist das für ein Mensch, dass ihm auch der Wind und das Meer gehorchen? Und die Schrift sagt, er ist derselbe. Die Winde und die Wellen gehorchen ihm. Er muss an diesem Tag ein wenig müde gewesen sein. Unsere Szene findet unseren Herrn heute Abend, so wie wir immer versuchen, eine Vorstellung davon zu bekommen, wo er ist und was er tut. Ich liebe es, ihm zu folgen, ihr nicht auch? Ich liebe es, ihm zu folgen und seine Werke zu beobachten. Und der Gedanke, dass wir eines Tages bei ihm sein und ihm folgen werden, mit ihm, und zwar in Gestalt, als ob wir ihn mit unserem Sehsinn sehen würden, wie wir es jetzt tun, und für immer bei ihm sein werden. Oh, ihn einfach nur anzuschauen, wäre gut genug für mich. Ihn nur zu sehen, das würde mir genügen. Und jetzt versuchen wir, die Szene zu nehmen, und wir finden ihn hier, wo er ist, was er tut. Und es tauchen Schwierigkeiten auf. Und er kümmert sich um die Schwierigkeiten und sagt ihnen, warum sie es nicht tun konnten. Und wir finden ihn draußen auf dem Meer, hinten in einem Boot. Er hatte gerade einen furchtbaren Tag hinter sich. Kein Zweifel, sein Körper war müde und er war erschöpft. Er fühlte sich müde und schwach und die Tugend war von ihm ausgegangen, denn er hatte gepredigt und zeigte sein großes Zeichen, wer er war, und gab dem Volk Zeugnis und heilte das Volk. Und die Menge jubelte ihm zu und die anderen buhten ihn aus. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Leute das mit Jesus gemacht haben? Es sah so aus, als ob sie es besser wüssten als das. Nun sagt ihr, dass sie tun heute das Gleiche, genau das Gleiche. Wenn er heute kommen würde, und zwar auf dieselbe Art und Weise wie damals, würden die Leute ihn heute ausbuhen und als verrückt bezeichnen, genauso wie sie es damals getan haben. Seht, es wäre genau das Gleiche. Und sie tun es auch. Sie würden ihn nicht verstehen. Die Welt hat das wahre Wirken Gottes nie verstanden. Und sie wird es auch nie verstehen, denn sie ist die Welt. Die Welt sieht mich nicht mehr, sagte er, aber ihr werdet mich sehen, denn ich werde bei euch sein und in euch sein bis ans Ende der Welt. Wenn die Menschen nur dieses eine Zitat von ihm sehen könnten, dann würden sie erkennen, wo wir heute Abend stehen. Könnt ihr euch einen Menschen vorstellen, der nie einen Sehsinn hatte, nie gesehen hat? Und man würde gegen Gegenstände stoßen. Man müsste seine Nahrung aus Energieträgern, aus einer anderen Ressource gewinnen. Aber man würde gegen etwas stoßen. Ihr hättet einen Gefühlssinn, aber kein Sehvermögen. Und dann, ganz plötzlich, öffnete jemand eure Augen und ihr seht eine völlig andere Welt. Ihr hättet vorher nie etwas gesehen. Und wenn man dann sagen würde, also das müsste sich ganz warm anfühlen, das ist die Sonne. Was ist die Sonne? Das ist ein Licht. Was ist Licht? Seht ihr, er hat nie in diesem Bewusstsein gelebt. Er weiß nicht, was es ist. Das, wogegen du stößt, ist sicher. Das ist eine sichere Sache. Nun, was ist das? Seht ihr, er hat nie in dieser Dimension gelebt. Überhaupt nicht. Es wäre sehr seltsam für ihn, dies zu wissen. Nun, wenn Gott uns leben lässt, sind wir hier körperlich in 5 Sinnen. Aber da gibt es noch einen anderen Sinn. Und wenn wir dann mit diesem Sinn aufwachen, und dies ist die Bedeutung einer Vision, und wir sehen diese, was es ist, das uns diese Dinge fühlen lässt, die wir tun. Und wenn man versucht, jemandem davon zu erzählen, ist das so, als würde man es einem Mann erzählen, der noch nie in seinem Leben gesehen hat. Er würde es nicht verstehen, denn er ist mit diesem Sinn nicht vertraut. Und so ist es auch im Evangelium. Sie verstehen es nicht. Es ist schwer, sie dahin zu bringen, es zu sehen, weil sie nie darin gelebt haben. Sie wissen nichts darüber. Sie fühlen es und sie können es nachempfinden, aber was es wirklich ist, wissen sie nicht. Wenn man also hinter den Vorhang sehen kann, woher es kommt, und dann versucht, zurückzukommen und es Leuten zu erzählen, die es nur gefühlt haben und es nie sehen konnten, dann ist es schwer, es einem Menschen zu erklären. Aber man muss einfach sein Bestes geben, bis wir alle von Angesicht zu Angesicht sehen. Nun sehen wir Jesus hier, müde, erschöpft, und ich könnte mir vorstellen, dass er wusste, dass am nächsten Tag eine große Aufgabe vor ihm lag, drüben in Gadara, wo es eine Seele gab, die nach Gott rief. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus müde und erschöpft ein stürmisches Meer überquert, nur um zu einer Seele zu gelangen? Aber er tut es. Das ist seine Art, es zu tun. Das Schiff war auf der Überfahrt und er nutzte die Gelegenheit, sich ein wenig auszuruhen, sich zu erholen. Und seine Jünger waren zu ihren Rudern und ihren täglichen Aufgaben zurückgekehrt, zu dem, was sie taten. Die Erweckung für diesen Tag war vorbei. Ich glaube, dass es heute ähnlich ist. Ich glaube, es ist dasselbe. Und während dieser Zeit hatte er sich ein wenig ausgeruht, vielleicht nur zwischen den Versammlungen. Und die Jünger gingen wieder an ihre alten Aufgaben. Nun lasst uns einfach über sie sprechen. Ich glaube, sie haben sich gefreut und über die Dinge gesprochen, die sie an diesem Tag gesehen hatten. Es hatten sich große Dinge ereignet. Menschen waren geheilt worden von Aussatz. Und sie hatten eine tolle Zeit. Und während sie ihrer Arbeit in der Gemeinde nachgingen, oder sie... Eine Gemeinde ist nicht das Gebäude, sondern die Menschen machen die Gemeinde aus. Und sie freuten sich über das, was sie gesehen und getan hatten. Und sie diskutierten vielleicht über seine Messiasrolle, seine Ansprüche. Er beanspruchte, das Wort zu sein. Er beanspruchte, das Wort und die Botschaft für diese Stunde zu sein. Und der Prophet, der zuvor das Wort gewesen war, stellte ihn vor und sagte, meine Zeit ist erfüllt. Ich habe meinen Teil erfüllt, das Wort, das ich erfüllen sollte. Jetzt wird er den Rest des Wortes offenbaren, von hier an. Also ist meine Zeit vorbei. So Johannes. Also musste er von der Szene verschwinden, als Jesus auf die Szene kam. Und als er auf die Szene kam, kam er genau und tat genau und handelte genau so, wie der Messias handeln sollte, was er tun sollte. Und das könnte ihre Diskussion gewesen sein, als sie sich unterhielten. Vielleicht hatten einige von ihnen ein Zeugnis. Einer von ihnen sagte, wisst ihr, ich habe nie so viel darüber nachgedacht, bis ich anfing, die Heilige Schrift zu lesen, was der Messias sein sollte, weil er dieser Prophet sein sollte. Und dann verstand ich auch das, als ich sah, wie er das Brot brach und die Menschen speiste. Wer könnte das schaffen, wenn nicht Gott selbst? Das muss also der Messias sein. Und sie sagten, niemand außer Gott kann erschaffen. Gott ist der einzige Schöpfer, den es gibt. Und hier nahm er 5 kleine Brötchen und 2 kleine Fische und machte 5000 Menschen satt und sie sammelten 7 Körbe voll mit dem, was übrig blieb. Niemand könnte das tun, außer Jehova, derselbe, der das Brot vom Himmel regnen ließ. Er ist der Einzige, der das tun kann. Und hier ist er, bekannt unter uns, in der bescheidenen Gestalt eines Zimmermanns, eines einfachen Menschen. Hier ist Jehova, der im Himmel lebte und den niemand sehen konnte, der unsichtbare Gott, ist hier unter uns sichtbar geworden, denn wir kennen ihn, er tut dieselben Werke, die Jehova tat. Und er sprach zu ihnen, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Der Messias sollte Jehova, Immanuel, Gott mit uns sein. Und wenn ich nicht die Werke des Immanuel tue, wenn ich nicht wie der Immanuel handle, wenn meine Werke nicht wie die des Immanuels sind, dann bin ich nicht der Immanuel. Aber wenn ihr mir nicht glauben könnt, dann schaut euch einfach die Werke an, die ich tue. Sie sind Zeugen dafür, wer ich bin, seht ihr? Und das könnte ihre Diskussion gewesen sein, als sie sich unterhielten. Und dann könnte das Thema danach aufgekommen sein, als vielleicht hätten viele von ihnen Zeugnis ablegen können. Da war Andreas, er hätte Zeugnis ablegen können. Petrus hätte sagen können, was Jesus zu ihm sagte. Warum nennst du mich bei meinem Namen? Wer könnte meinen Namen kennen, außer Gott? Er nannte mich bei meinem Namen. Er sagte mir, wer ich war. Er nannte den Namen meines Vaters und der Mann hatte mich nie gesehen. Das muss doch der Messias sein. Und wir bemerkten es. Jetzt erfahren wir also, dass sie über die Meinung des Volkes zu diesem Thema gesprochen haben könnten. Das könnte ihre nächste Diskussion gewesen sein. Jesus schlief die ganze Zeit, zog sich zurück, um sich auszuruhen. Jetzt wollen wir einfach in die Szene einbrechen und sie beobachten, die Gesinnung des Volkes. Einige von ihnen sagten, nun einige von ihnen glaubten. Einige von ihnen sagten, so hat noch nie ein Mensch geredet. Denn was dieser Mann sagt, dafür steht Gott ein. Und wir wissen aus unserer Schrift, dass, wenn Gott diesen Mann rechtfertigt, wenn das, was er sagt, eintrifft, dann wissen wir, dass Gott mit diesem Mann ist. Und Gott hat uns gesagt, dass wir diesen Mann fürchten sollen, weil er mit ihm ist. Sein Wort ist Gottes Wort, also fürchtet ihn. Und sie sagten, das ist der Grund, warum sie sich sehr fürchteten, nachdem sie gesehen hatten, wie er die Winde und Wellen beherrschte. Sie zitterten, weil sie wussten, dass es Gott war. Es musste so sein. Gott hielt sich an sein Wort. Was er sagte, geschah, und so wussten sie, dass dies der Messias war. Als sie nun über ihre Gesinnung sprachen, sagten sie, einige von ihnen glaubten, andere aber wollten nicht glauben. Nun, wir finden immer, dass es in den Gemeinden, in jeder Gemeinde, 3 Klassen von Menschen gibt. Ehrlich gesagt habe ich vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube in New York City oder irgendwo, über 3 Arten von Menschen gepredigt. Das sind die Gläubigen, die Ungläubigen und die Scheingläubigen. Und nur ein oder zwei Kapitel später finden wir heraus, dass seine eigene Mannschaft dazu kam und genau das bewies, was sie waren. Lasst uns kurz über die Gläubigen und die Ungläubigen nachdenken, nur eine Sekunde. Die Gläubigen sind die, die für das Wort bestimmt und vorherbestimmt sind. In dem Moment, in dem sie es sehen, sind sie zufrieden, das Leben entspringt in ihnen und sie nehmen es an. Das sind die Jünger. Für sie gibt es überhaupt keine Fragen. Sie folgen ihm einfach. Die Jünger waren Gläubige. Sie glaubten. Nun behauptet ein echter Ungläubiger meistens, dass er doch glaubt. Die Ungläubigen waren wie die 70, sie folgten der Popularität und dem Glanz seines Dienstes. Sie waren froh, als er die Toten auferweckte und die Aussätzigen reinigte und die Dinge voraussagte, die gerade passierten. Aber eines Tages sprach er etwas, das nicht zu ihrem Glauben passte. Und sobald er etwas sagte, was mit ihrem Glauben kollidierte, sagten die 70, das ist ein hartes Wort. Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Sohn des Menschen in den Himmel hinaufsteigen seht, wo er hergekommen ist? Dieser Mensch, mit dem wir schlafen, der mit uns isst, der sein Gesicht und seine Hände in demselben Becken wäscht, in dem wir uns waschen, dieser Mensch, der isst wie ich, der schläft wie ich, der seine Höhen und Tiefen hat und der sagt, er sei vom Himmel herabgekommen, das ist zu viel für mich, seht ihr? Und was taten sie? Sie konnten die Versammlung nicht mehr ertragen. Sie sind aufgestanden und rausgegangen. Seht ihr? Komplett abgefüllt. Das sind die Ungläubigen. Seht ihr? Sie konnten es nicht ertragen. Nein, sie gingen weg und wandelten nicht mehr mit ihm. Nun gibt es Gläubige, welche... Es gibt nichts, was sie von ihm trennen kann. Und es gibt die Ungläubigen. Und sie reagieren sofort, wenn etwas gesagt wird, was nicht mit ihrem Glauben übereinstimmt. Erinnert euch, die Bibel lehrt uns, dass der Ungläubige dem wahren Gläubigen so ähnlich sein wird, dass es die Auserwählten selbst täuschen würde, wenn es möglich wäre. Seht ihr, das ist Unglaube. Aber sobald etwas gesagt wird, das ihnen nicht gefällt, sind sie weg. Seht ihr, das ist Unglaube. Das zeigt es ganz genau. Wenn das Licht des Lebens leuchtet, um den Samen hervorzubringen, was könnte es auf einem Felsen tun? Es bewirkt nichts. Was könnte es bei toter Substanz bewirken? Es ist nicht für tote Substanz geschickt worden. Die Sonne scheint auf einen Samen, der gekeimt ist, um zu leben. Und diese Bibel und sein Wort scheinen in der Stunde, in der wir leben, auf diejenigen, die das ewige Leben empfangen sollen, auf diejenigen, die dazu vorherbestimmt sind, es zu sehen. Den anderen wird es nichts nützen. Dort ist kein Leben, das durch die Sonne oder das Licht hervorgebracht werden könnte. Dann erfahren wir, dass sie sich abwandten und nicht mehr mit ihm wandelten. Das ist, wenn die große, edle Sache gesagt wird über Simon Petrus sagte. Jesus, nachdem die 70 ihn verlassen hatten, sagte, nun was? Er gab ihnen eine starke Lehre. Er, seine Tage des Heilens, waren so gut wie vorbei. Es war nicht wichtig für ihn, er wollte nicht mehr viel heilen. Er wollte ihnen etwas erzählen, das besser war. Und er sagte, er begann ihnen das zu sagen, er offenbarte ihnen, wer er wirklich war. Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn, den in den Himmel aufsteigen seht, von wo er gekommen ist? Nun, wir haben hier deine Geburtsurkunde. Du wurdest von Maria und Josef geboren, unten in Nazareth. Und hier sagst du, du kommst vom Himmel herab? Nun, das ist, du bist verrückt. Ich glaube, seht, einem solchen Mann würden wir nicht folgen wollen. Also gingen sie weg. Sie gingen. Das sind die Ungläubigen. Aber beachtet jetzt, es gibt Gläubige. Egal was passiert, was sich ereignet, wie schwer es ist, wie geheimnisvoll, sie glauben trotzdem. Das ist wie bei einem Mann oder einer Frau, für die gebetet wird. Sie glauben daran. Es gibt nichts, was sie von ihrer Meinung abbringen könnte. Sie sind echte Gläubige. Und nichts, egal wie schwer es scheint, was dies ist und dies nicht geschieht, das hat nichts damit zu tun. Sie glauben es trotzdem. Nun, er mag viele Dinge gesagt haben, die die Jünger nicht wahrhaben wollten oder nicht sahen, aber sie glaubten es trotzdem. Sie folgten ihm, weil sie sicher waren, dass die Schrift Jesus als den Messias identifiziert hatte. Und ich glaube, dass die Schrift heute diese große Bewegung Gottes in den letzten Tagen, den Heiligen Geist, gründlich als denselben Jesus Christus identifiziert, der gestern, heute und für immer ist. Ich glaube, dass die Heilige Schrift es gründlich identifiziert. Es ist mir egal, was andere darüber denken, wir glauben, dass es die Wahrheit ist, weil die Schrift es gründlich identifiziert hat. Hier sagt Bruder Branham, ich weiß, dass du es verstehst. Ich verstehe es nicht. Ich glaube es einfach. Ich kann diese Dinge nicht verstehen. Ich versuche es auch nicht. Man kann Gott nicht verstehen. Man muss ihn durch den Glauben annehmen. Und Glaube ist etwas, an das man glaubt und das man nicht erklären kann. Da ist sie. Das ist die Wahrheit. Nun gibt es noch eine andere Gruppe, die sich immer herumtreibt, und das sind die Scheingläubigen. Nun, diese Scheingläubigen werden als Heuchler bezeichnet. Nehmen wir nun einen Scheingläubigen. Einer war Judas. Er war ein Scheingläubiger. Und der Scheingläubige klammert sich immer wieder daran und versucht einen Weg zu finden, wie er etwas davon abbekommen kann. Und sie bleiben lange genug dabei, um herauszufinden, ob sie nicht einen kleinen Fehler finden können, und gehen dann hinaus und stellen es irgendwo bloß. Wir wollen herausfinden, was für eine Spielerei, was für eine Hasenpfote du hast, die sich hinter den Ohren reibt. Was ist das für eine Spielerei? Damit sie sich als es ausgeben können oder so. Das sind Scheingläubige. Das ist Judas-mäßig. Das sind die Ungläubigen, die Scheingläubigen und die Gläubigen. Diese drei gibt es immer noch überall auf der Welt. Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Denkt heute Abend daran, hier und auf diesem Band für alle, die es hören werden. Die drei Arten, die hier sitzen, sind drei Arten von Menschen, die sich immer versammeln. Eine, die keinen Unterschied macht, was kommt oder was geht, sie glauben es immer noch. Sie sind völlig überzeugt. Die anderen glauben nur so viel davon und sind nicht bereit, den Rest zu glauben. Das sind die Ungläubigen. Und dann sind die Scheingläubigen diejenigen, die dranbleiben, bis sie etwas finden. Sie sagen, da hast du es. Genau das ist es. Aha, da, ich dachte, da ist etwas. Da haben wir's. Aber ein wahrer Gläubiger, den bringt das überhaupt nicht aus der Fassung. Nichts kann ihn erschüttern. Was ist mit Jesus, der da steht, mit Spucke auf seinem Gesicht und Blut auf seinem Gesicht und einer Dornenkrone auf ihm und all das, was er da hatte, eine spöttische Menge und so weiter? Nun, was würde der Ungläubige darüber denken oder der Scheingläubige? Einfach ihn verraten. Und man merkt, dass der Scheingläubige derjenige ist, der einen verrät. Er ist derjenige, der euren Dienst ruiniert, dieser Scheingläubige. Aber der echte Gläubige, egal was passiert, ist durch und durch zufrieden. Sie sind durch und durch überzeugt, weil das Leben, das in ihnen ist, bereits Christus geworden ist. Es ist Christus. Nicht mehr du bist es, sondern Christus lebt in dir. Und egal, es gibt nichts, sagte Paulus, Gegenwart, Zukunft, Tod, Gefahr, Nacktheit, was immer es ist, kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus ist. Nein, viele, wie viele von diesen, jenem oder dem anderen sich erheben, wie viele Doktoren der Theologie können versuchen, es wegzuerklären und sagen, es ist für einen anderen Tag, das trennt dich überhaupt nicht, du bist da zu bleiben. Das bist du in Christus, du bist nicht mehr dein Eigen, das bist du, du und Gott allein. Und sobald der Ungläubige ein Schlupfloch findet, versucht er sowieso wegzukommen, also geht er weg. Der Scheingläubige bleibt noch ein wenig, bis er etwas findet, das er kritisieren kann. So, das sind die drei, alle zusammen. Das ist die Art, die sie damals hatten. Das ist die Art, die sie jetzt haben. Das ist die Art, die sie immer haben werden, bis Jesus selbst oder Gott beim großen, weisen Throngericht sie scheiden wird. Einige sagten, nie hat ein Mann so geredet wie dieser Mann. Was er sagt, das geschieht. Andere, die Ungläubigen, sagten, er ist Beelzebub, er ist nicht mehr bei Sinnen, der Mann hat seinen Verstand verloren. Wisst ihr, es gibt eine große Sache, die der Satan zu tun versucht. Er versucht, den Botschafter, die Leute, die wirklich den Heiligen Geist bekommen haben, dazu zu bringen, zu sagen, ihr habt den Verstand verloren. Ich habe neulich einen kleinen Rundbrief bekommen, in dem stand, armer Bruder Branham. Darin stand, wir glaubten, dass er Elia war, und sagte, ihr wisst das, dass er den Verstand verloren hat, und sagte, das Gewand des Elias fiel auf Elisa, das war meine Frau, und sie nimmt den Dienst auf, um mit einem doppelten Anteil weiterzumachen. Eine Frau? Hat Elia den Verstand verloren, oder wurde er ohne Tod im Wagen in den Himmel aufgenommen? Seht ihr? Aber das ist es, womit wir zu kämpfen haben. Einige von ihnen, die Ungläubigen, sagten, dieser Kerl ist Beelzebub. Es muss Johannes gewesen sein, der sagte, denkt nur an den, der das alles tut. Jetzt ist es wieder bei den Gläubigen. Er sagte, denkt nur an den einen, der all das getan hat, worüber wir nachdenken und reden und wie sich die verschiedenen Menschen ausdrücken. Wir sind alle Gläubige, sagte er. Wir glauben es. Ja, wir sind zufrieden, dass wir wissen, dass er wirklich identifiziert ist. Da liegt er, ein sterblicher Mensch, genau dort auf dem Deck, Genau dort hinten in dieser kleinen Schlafkoje, schlafend auf einem Kissen. Wir haben ihn dort zurückgelegt, schlafend. Aber denkt nochmal nach. Der Gott der Schöpfung selbst segelt mit uns durch diese Gewässer. O mein Gott. Amen. Die Gewässer waren tückisch. Es kam ein Sturm auf und das ist immer noch so, wenn man in der Nähe von Jerusalem ist. Ich schätze, Jack, du erinnerst dich. Die Stürme fegen immer noch durch den Riss dort und treffen auf das Meer und lassen die Fische ertrinken. Genau wie damals. Kommt man hinaus, kann man den Sturm nicht einmal kommen sehen. Er ist auf einmal da. Und denkt daran, wir alle haben unser ganzes Leben lang Angst davor gehabt, dieses gefährliche Wasser zu überqueren. Aber denkt daran, dass derjenige, von dem wir wissen, dass er der Schöpfer ist, mit uns in dem Boot sitzt. Ich fühle mich gut. Ihr nicht auch, Jungs? Sie sagten, Amen. Ja, da ist er im Boot. Und was für ein Gefühl ist es, an dem Tag, an dem wir leben, zu wissen, dass sie die Identifizierung gesehen hatten und zufrieden waren, egal was irgendjemand anderes gesagt hatte. Sie hatten über Gläubige und Scheingläubige und so weiter diskutiert. Aber sie selbst glaubten es. Und sie wussten, dass sie ihn bei sich hatten. Egal was die anderen Leute sagten, sie waren glücklich, ihn zu haben. Ich bin es auch, ihr nicht auch? Egal was der Rest der Welt sagt, ich bin glücklich zu wissen, dass er mit mir durch die unruhige See des Lebens segelt, direkt im Boot. Amen, Amen. Wir segeln über die trügerische See des Lebens, wie er es tut, und in all den tückischen Gewässern, ohne zu wissen, wann wir erschossen werden, getötet werden, tot umfallen, was auch immer passieren mag. Aber der Schöpfer, was bist du eigentlich? Du bist ein kleiner Lehmklumpen aus Louisiana mit etwas Leben darin. Das ist alles. Selbst wenn du aus Texas kommst, diesem großen Land, bist du nur ein Stück texanischer Lehm mit ein wenig Feuchtigkeit darin. Und das ist alles, was du bist. Das ist alles. Und das ist es, wohin du zurückkehrst. Aber wie könnte dieser Schlamm gehen, atmen, essen, wenn nicht etwas Leben in ihm wäre? Und denk daran, es musste erschaffen werden. Und genau der Schöpfer, der ihn erschaffen hat, fährt in diesem Schlammschiff mit. Amen. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin, ohne einen Wunsch. Wie viel mehr kann er mich durch meinen Wunsch erheben, durch das Wort seiner Verheißung? Wir segeln über die trügerische See des Lebens. Wir sollten leben wie er, seinen Geist durch uns wirken lassen. Für einen verlassenen und schiffbrüchigen Bruder, in dem er sieht, wird er wieder Mut fassen. Denke, er ist bei uns, gewiss. Was für ein Gefühl der Sicherheit, während wir durch diese tückischen Gewässer segeln. Es muss so ähnlich gewesen sein wie bei uns, gerade jetzt, nach der Erweckung, als wir uns an den Ergebnissen erfreuten. Ich erinnere mich an meine erste Reise nach Shreveport, Louisiana. Ich hatte noch nie von Jack Moore gehört und ich glaube, es war Bruder Richard Reed, ich habe Bruder Reed seit Jahren nicht mehr gesehen, der mir von Bruder Moore hier unten erzählte, oder Bruder Kitson, einer der Brüder, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe mich mit Bruder Jack bekannt gemacht. Ich kam hierher. Seine reizende, kleine, alte Mutter sitzt hier irgendwo. Sie hatte ein Magenproblem und wir haben für sie gebetet. Sie aß Babynahrung. Seitdem kann sie wieder normal essen. Ihre gewohnte, normale Nahrung. Und was für eine großartige Erweckung entstand, welche die Spitze bildete. Und dann kamen Billy Graham und Oral Roberts und Tommy Osborne, ein großartiger Mann, Krieger, die aus dieser kleinen Erweckung hervorgingen und Großes leisteten. An jenem Tag dort unten, vor etwa 33 oder 34 Jahren, stand ich am Ufer des Ohio River an der Brücke und etwa 5000 Menschen oder mehr versammelten sich am Ufer. Ich war gerade 20 Jahre alt, 23, 22 oder 23 Jahre alt, meine erste Erweckung. Ich taufte an diesem Nachmittag 500 Menschen und die Diakone hatten mich ins Wasser geführt. Etwa bei der 17. Person, als ich taufte, hörte ich eine Stimme sagen, »Schau nach oben«. Und ich drehte mich um und schaute auf. Billys Mutter, wir waren damals noch nicht einmal verheiratet und gingen gerade zusammen, da kam die Feuersäule aus dem strahlenblauen Himmel um 2 Uhr am 15. Juni direkt aus dem Himmel herab. Und eine Stimme ertönte über den ganzen Platz und sagte, so wie Johannes der Täufer ausgesandt wurde, um dem ersten Kommen Christi vorauszugehen, so hast du jetzt die Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Fotografen machten das Bild. Wie konnten wir das glauben, mit kaum einer gymnasialen Ausbildung und so weiter? Aber ich glaubte es. An jenem Nachmittag, als ich mit der Taufe fertig war, war ich so müde, dass sie mich aus dem Wasser holen mussten. Ich konnte die Strömung des Flusses kaum noch aushalten. und es kam herunter und sie machten Fotos von diesen. Es war in der Associated Press, ging fast um die ganze Welt, bis nach Kanada. Bruder Lee Vale hat noch eine Kopie davon, ich glaube von der Associated Press. Ein geheimnisvolles Licht hängt über einem örtlichen Baptistenprediger, während er am Fuß der Spring Street in Jeffersonville, Indiana, tauft. Der Louisville Herald griff die Meldung auf, machte die Fotos und ging los, und schon war sie bei der Associated Press. Nun, das ist schon viele Jahre her. Wie kann das sein? Aber es war so. Gott hat es gesagt, also ist es richtig. Und was für eine herrliche Sache, zu wissen, dass wir den lebendigen Gott haben. Und von dort aus sind Erweckungsfeuer auf der ganzen Welt ausgegangen. Und dann sind große Heilungskampagnen und große geheimnisvolle Dinge geschehen. Als ich das erste Mal zu euch kam, sagte ich, ich müsste euch bei der Hand nehmen und euch einfach so halten, um eine Verbindung herzustellen. Und dann würde ich nicht daran denken, was ich sagen würde, und ihr könntet die Ergebnisse davon sehen. Es passiert immer noch, und man kann es so sehen. Und dann sagte er zu mir, wenn du aufrichtig bist, wird es geschehen, dass du das Geheimnis ihrer Herzen kennen wirst. Ihr alle, viele von euch erinnern sich daran. Und es geschah genau so, ganz genau. Ein paar Jahre danach war ich in Queen City, Regina, in Kanada und stand auf der Plattform mit Dr. Ern Baxter und ihnen. Und ein Mann kam über die Plattform gelaufen. Und das Erste, was ich sagte, war, dass ich seinen Namen rief und ihm sagte, was mit ihm los war. Und das war's dann. Seitdem ging es so weiter. Jetzt ist es in ein anderes Stadium gekommen. Das kann ich nicht sagen, aber es wird für sich selbst sprechen. Aber denkt daran, dass es während des großen Dienstes ein Erweckungsfeuer auslöste und um die Welt ging. Und jetzt in den letzten Jahren dauerte diese Erweckung länger als jede andere Erweckung, die wir in der Geschichte je erlebt haben. Kein Historiker kann sagen, dass eine Erweckung jemals kaum länger als 3 Jahre gedauert hat. Aber diese Erweckung hat 15 Jahre oder mehr ununterbrochen gedauert. Aber jetzt ist die Erweckung erloschen. Nur knapp. Dann kommt der Spätregen und ein kleiner Ausläufer davon fegt jetzt durch England und dort ist gerade der letzte Kick davon vorbei. Die Gemeinde hat sich wieder in Laodicea niedergelassen und das Zeitalter ist vorbei. So muss es sein. Ganz genau, es muss so sein. Und jetzt essen wir heute Abend die Reste, die wir von dieser Erweckung aufsammeln. So erging es den Jüngern nach der Erweckung an jenem Tag, als sie auf den nächsten Tag warteten. Jesus ruhte sich während dieser Zeit aus. Vielleicht ruhte er sich von der Erweckung aus, so wie er sich am siebten Tag ausruhte. Nachdem er die Erde in 6 Tagen geschaffen hatte, sagte die Bibel, er ruhte am siebten Tag. Nun, vielleicht war es das, was er tat. Er hat sich ausgeruht. Und dann, ganz plötzlich, begann der Aufruhr. Da ruht die Gemeinde ein wenig und schon gibt es wieder Unruhe. Das Schiff begann zu schwanken, die Segel rissen und das Wasser füllte das Boot. Es schien so, als ob alle Hoffnung auf Überleben verloren wäre. Obwohl sie gesehen hatten, dass er so viele Dinge getan hatte, wenn Schwierigkeiten auftauchten. Nun werde ich in ein paar Minuten schließen, denn wir werden mit der Gebetsreihe beginnen. Wir haben all diese Dinge gesehen. Wir haben das Für und Wider der Menschen gesehen. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, an dem wir nur noch darüber reden, was er getan hat und so weiter. Und darauf warten, was er tun wird. Das ist nur menschlich. Die Menschen erzählen immer, was Gott getan hat, was sie glauben, dass er tun wird, und vergessen, was er tut. Sie taten das Gleiche. Sie hatten gesehen, wie er da draußen Kranke heilte und Tote auferweckte, wie er Dinge voraussah und den Menschen die Geheimnisse ihres Herzens verriet und glaubten, dass sie auf dem Weg zu einer neuen Erweckung waren. Aber als die Schwierigkeiten begannen, vergaßen sie das alles. So ist es auch bei uns. Wir sitzen heute Abend an der gleichen Stelle. Und doch, wenn wir nur wüssten, dass er in dem Schiff ist. Er ist hier genauso groß, wie er es war, als er in diesem Schiff lag. Er ist genauso groß, wie er es war, als er im Weltraum stand und die Welt erschuf. Er ist genauso groß, wie er es bei Mose am Schilfmeer war. Er ist so groß, wie er am Grab des Lazarus war. Er ist so groß, wie er es war, als er den Aussätzigen heilte und den Blinden das Augenlicht schenkte. Er ist so groß, wie er es in den Tagen der Wales-Erweckung war. Er ist genauso groß, wie er es zu jeder Zeit war, und er ist hier in dem Schiff. Die Schwierigkeiten fangen an. Wir gehen an Orte, finden Wirbel in der Gemeinde, Zerrissenheit. Wisst ihr, dass das eine Gemeinde ruiniert? Bleibt zusammen. Gesegnet sei das Band, das unsere Herzen in christlicher Liebe bindet. Die Gemeinschaft der Gleichgesinnten ist wie die obige. diese vermittelnde Liebe und Glaube an Gott und den anderen. Aber jetzt merken wir, dass die Wasservorräte knapp werden. Und da, wo ich lebe, in Tucson, ist alles mit einem Aufkleber versehen. Alles, was man sich anzieht, hat einen Aufkleber. Und weil es so trocken ist. Nun, wenn es hier in diesem Land wäre und hier wachsen könnte, hätte es ein ganz weißes Blatt. Aber dieser Aufkleber zeigt ein aufgerolltes Blatt, das so fest und scharf ist, wie kein Instrument geschliffen werden kann. Kein Instrument könnte so geschliffen werden wie ein springender Kaktus, denn er hat überall Stacheln mit kleinen Widerhaken. Und man könnte immer noch nicht ein Instrument so schleifen, aber die Natur hat es so eingerichtet, genau so. Und es wird euch sofort anspringen. Man muss nicht in sie hineingeraten, sie greifen einen an. Und so ist es auch mit der Sünde. Man muss sich nicht mit ihr befassen, sie springt einen an. Sie wird euch anspringen. Lungert dort nicht rum, haltet euch vom Unglauben fern. Aber wir leben in dieser Zeit. Sie hatten also miterlebt, wie er so viele großartige Dinge tat, und sie konnten sich darüber unterhalten. Aber als die Zeit der Bedrängnis einsetzte, war alles vergessen. Denken wir nun an die Dinge, die wir ihn haben tun sehen, mit dem unfehlbaren Beweis der Identifikation seines Wortes, und wir wissen, dass der große Heilige Geist hier in den letzten Tagen der Botschafter der Stunde ist. Er ist derjenige, der uns beweist, dass jede Verheißung, die er gegeben hat, jedes Zeichen und jedes Werk und jedes Wort in Erfüllung geht, so wie er es gesagt hat. Und es wird immer noch von oben herab betrachtet. Wenn es in den hohen Ebenen akzeptiert werden würde, würde ich davon wegkommen. Es könnte nicht Gott sein und dort oben akzeptiert werden. Nein. Nein, in der Tat, das würde es niemals sein, wenn es akzeptiert werden würde. Aber weil es auf diese Weise unten ist, ist das der Grund, warum ich es glaube. Seht ihr? Das ist der Punkt, wo es hingeht. Das ist der Punkt, an dem es versprochen ist. Und jetzt sehen wir, dass alles genau im Einklang ist, und wir wissen, dass wir in den letzten Tagen sind, und was ist passiert? Die Schwierigkeiten haben begonnen. Und alles, was wir gesehen haben, hat er getan. Wie er unsere Häuser in Ordnung gebracht hat. Wie er Vater und Mutter wieder zusammenbrachte. Ihr habt gesehen, wie Mann und Frau wieder zusammenkamen. Er hat eure Krankheiten geheilt. Er hat Krebskranke geheilt, obwohl viele von euch sie in Flaschen, Krügen und Töpfen gebracht haben. Und Ärzte haben Zeugnis abgelegt und Erklärungen unterschrieben. Ich habe einen ganzen Stapel davon und eine ganze Kiste voll. Und sogar 5 Fälle wurden bezeugt, in denen Tote auferweckt wurden, nachdem sie stundenlang tot waren. Nun, der längste Fall, von dem ich weiß, dauerte von 9 Uhr morgens bis 11 Uhr abends in etwa. Seht ihr? Nein, ich bitte um Verzeihung. Ein kleines Baby dort drüben, das die Mutter die ganze Nacht in ihren Arm getragen hatte. Es starb eines Nachmittags, sie trug es die ganze Nacht in ihren Armen, als sie zu dem Treffen unten in Kalifornien kam. Und ich war an diesem Nachmittag unterwegs. Es war am Nachmittag davor gestorben und sie fuhr die ganze Nacht durch, kam dort an und konnte sich nicht mehr zurechtfinden. Und sie legte mir eine kalte, kleine Gestalt in die Arme, ein totes Baby, das am Tag zuvor gestorben war. Und ich stand da, hielt das kleine Baby und betete einfach. Sein kleiner Körper wurde warm. Er drehte sich um und sah mich an, und ich gab ihn seiner Mutter zurück. Das ist wahr. Das ist richtig. Nun, aber wenn wir diese Dinge sehen und sie gründlich untersucht und sicher identifiziert haben, warum erschrecken wir dann, wenn Schwierigkeiten auftauchen? Sie waren auf der Suche nach, sie hatten so viel Zeugnis abgelegt über das, was getan worden war, dass sie vergaßen, wer mit ihnen war. Sie hatten es vergessen, denn die Schwierigkeiten waren da. Wie jetzt, wir haben Schwierigkeiten, die wir nicht beheben können. Sie haben ihre Segel gesetzt und der Wind war so stark, dass er sie weggeweht hat. Sie versuchten zu rudern und die Wellen waren so groß, dass sie zerbrachen, ihre Ruder brachen. Dann haben sie ihr kleines Schiff fahren lassen. Wahrscheinlich haben sie den Kiel festgebunden oder das Ruder, und als sie das taten, mussten sie es einfach fahren lassen, wohin es wollte, und es spritzte und planschte. Man muss auf einer Welle reiten in einem Boot. Ihr Burschen, die ihr ein Boot fahrt, wisst, dass ihr nicht direkt in den Wind schauen könnt, genau in die Welle. Wenn ihr das tut, kippt euer Boot direkt auf den Grund. Ihr müsst das Boot steuern und es mit der Welle rollen lassen. Wenn die Wellen anrollen, rollst du mit ihnen rein und raus. Wenn du das nicht tust, füllst du dein Boot mit Wasser. Nun, nachdem alles gebrochen war und sie es nicht mehr halten konnten, mussten sie es einfach fahren lassen. Und als sie das taten, da lief das Boot voll. Es sah so aus, als ob alle Hoffnung dahin wäre. Und da standen sie nun, ganz aufgeregt und verängstigt. Was war das für eine Zeit? Es war eine Not, die sie nicht mehr beheben konnten. Und dann kam die Angst, als sie merkten, dass sie es nicht mehr ändern konnten. Und wir haben auch Schwierigkeiten. Wir sind auf Schwierigkeiten gestoßen, die wir, nationale Schwierigkeiten, die unsere Nation nicht beheben kann. Seht euch die Ganoven in unserem Land an, die erst unseren Präsidenten und dann den Jungen erschossen haben. Das ist genauso ein Ganove wie der Kerl, der den Präsidenten erschossen hat. Meiner Meinung nach ein kaltblütiger Mörder. Wenn er damit durchkommt, dann werden sie das auch weiterhin tun. Er wird wahrscheinlich auch damit durchkommen. Aber schaut euch nur an, was sie machen, die ganze Welt. Wenn wir einen Abraham Lincoln in jeder Gemeinde, in jedem Bezirk aufstellen würden, würden sie es trotzdem tun. Seht ihr, es sind Probleme, die wir nicht beheben können. Die Sache, die Sünde, der Unglaube und das Böse hat sich einfach in uns eingegraben, ist um uns herumgewachsen und hat die ganze Nation eingehüllt. Wir haben Probleme in der Gemeinde, Streitereien, Aufregung. Es scheint, als könnten wir es nicht beheben. Wir haben jetzt, was sie versuchen zu tun, jetzt haben sie sich alle zusammengetan für den Kirchenrat. Wir können es nicht ändern. Wir haben versucht, das Wort nahezubringen. Christus hat versucht, es zurückzubringen, indem er sich selbst zeigte, die Auferstehung, 2000 Jahre lang. Er ist immer noch derselbe. Sie kehrten ihm den Rücken zu, gingen weg. Sie sind Ungläubige. Die Scheingläubigen hängen immer noch daran, um einen Fehler zu finden. So viele sie können. Immer und immer wieder. Aber was ist das? Es ist dieselbe Sache, die sich immer wieder wiederholt. Das Wort, sie sollten es eigentlich wissen. Was war das Heilmittel für alle Dinge? Es ist Gott. In Johannes 1 steht, er ist das Wort. Wir haben immer noch das Wort, das uns aus dieser Situation herausführt. Wir brauchen keinen Rat der Kirchen. Wir brauchen nicht all diese Dogmen und Dinge, die mit dem Wort vermischt werden. Wir haben hier die Bibel, die uns sagt, wie wir die Sache lenken können. Zurück zur Bibel, zurück zu ihrer Botschaft. Das ist Christus unter uns, die Bibel, lebendige Bibeln. Ihr seid geschriebene Briefe, lebendige Bibeln, das Wort Gottes, das so durch euch lebt. Das ist es, was wir brauchen. Das war es, was den Kommunismus in Russland aufkommen ließ. Nun, die Kommunisten sind keine große Partei. Nur 1% von Russland ist jetzt kommunistisch. 1%. 99% sind noch frei, aber sie sind die Herrschenden. Sie sind die Herrschenden. Warum haben sie sich überhaupt erhoben? Wegen der Korruption in der Gemeinde. Das ist es, was sie getan haben. Sie haben das ganze Geld von den Leuten genommen, für die Kirche, und sie haben das gleiche Leben geführt. Sie waren nicht mehr, sondern genau wie jede andere Loge. Und die Leute hatten es satt, und so wurde der Kommunismus geboren. So ist der Weltgeist hier entstanden. Deshalb haben wir einen Rat der Kirchen. Deshalb gehen wir in diese Staatenbünde und tun die Dinge, die wir tun, weil sie das Wort abgelehnt haben. Warum veranstalten sie ein Suppenessen in der Kirche, um den Pastor zu bezahlen? Weil sie Gottes Art, den Zehnten zu zahlen, ablehnen. Gewiss. Warum nehmen sie ein Glaubensbekenntnis an? Weil sie die Bibel nicht wollen. Warum nehmen sie einen Irrtum an? Weil sie die Wahrheit nicht wollen. Wenn ein Mann in den Keller läuft und seine Augen schließt und sagt, ich weigere mich zu sagen, dass die Sonne scheint, dann gibt es keine Hoffnung für ihn. Aber wenn er bereit ist, hinzuschauen, dann scheint die Sonne. Wenn er hinausgehen und ihren Segen genießen will, ist das in Ordnung. Aber wenn er es nicht tut, kann man nichts dagegen tun. Ihr würdet sagen, dass mit dem Mann etwas geistig nicht stimmt. Nun, mit einem Menschen, der ein Glaubensbekenntnis anstelle von Gottes Wort annimmt, das diesem widerspricht, ist etwas geistig verkehrt. Am Tag der Kreuzigung wollten sie Barabbas, einen Mörder, anstelle des Wortes. Und heute nehmen sie den Rat, einen Mörder des Wortes, anstatt das Wort zu nehmen, das unter uns identifiziert wurde. Das ist das Gleiche. Das ist das Problem, in das wir hineingeraten sind. Seine Jünger kommen manchmal in Schwierigkeiten, seine Jünger wie diese, mit körperlichen Beschwerden, die die Ärzte nicht heilen können. Vielleicht sagen sie, du hast Krebs, er ist fortgeschritten. Vielleicht haben sie auch eine fortgeschrittene Tuberkulose, irgendeine Art von Schwierigkeiten. Wir, wie sie, vergessen, wer im Schiff ist. Er herrschte im Sturm. Gott schuf die Winde. Gott schuf die Luft. Gott schuf das Wasser. Es ist alles seine Schöpfung. Er hat es geschaffen. Aber es war der Teufel, der da hineingeraten ist und es durcheinander gewirbelt hat. Das ist es, was Schwierigkeiten verursacht, der Teufel. Und nun, wenn er ein Schöpfer ist und es am Anfang so gemacht hat, sollen diese Jünger nicht wissen, dass dieser Schöpfer, der genau dort liegt, es aufhalten kann? Amen. Gott schuf dich, damit du gesund bist. Wenn der Teufel eindringt, meinst du nicht, dass er ihm ebenso gehorchen muss wie der Wind? Er hat deinen Körper gemacht. Er schuf dich, ein menschliches Wesen. Er hat dir Augen und Gesundheit gegeben. Ich will vor allem, dass ihr gesund werdet. Es ist der Teufel, der sich da einmischt. Das stimmt. Das Einzige, was er heute Abend zu tun bereit ist, er hat sich von anderen Erweckungen ferngehalten, aber er ist bereit, gerufen zu werden. Sie hätten wissen müssen, dass er wusste, dass das passieren würde. Er wusste alle Dinge. Er wusste, dass es passieren würde. Es war nur eine Bewährungsprobe, nur ein Test für ihren Glauben. Ich bezweifle, dass er überhaupt schlief. Er lag einfach nur da. Er wusste, was passieren würde. Ja, er wartete nur darauf, zu sehen, was sie tun würden. Hört, wie sie da draußen bezeugten: Oh Gott sei Dank, wir sind überzeugt, dass das der Messias ist. Oh Herrlichkeit, Halleluja, wir wissen es. Das ist die Wahrheit. Und sagen: Ich werde es sehen. Also gut, Satan, lass jetzt los. Sie sahen hinaus und sagten: Oh, alle Hoffnung ist dahin. Oh, wir werden untergehen. Jungs, was können wir tun? Und der Schöpfer höchstpersönlich, von dem sie gesprochen hatten, lag genau bei ihnen. Halleluja. Derselbe Gott, der uns den Heiligen Geist gegeben hat, derselbe Heilige Geist, der zu Pfingsten herabkam, ist heute Abend hier bei uns. Amen. Derselbe, der die Toten auferweckt und die Kranken geheilt hat. Derselbe gestern, heute und für immer, der uns beweist, dass er bei uns ist. Vielleicht hat er diesen Einbruch kommen lassen, ruft, kommt hierher, nur um herauszufinden, was ihr tun werdet. So macht er es, um deinen Glauben zu prüfen, um zu sehen, was du tun wirst. Weglaufen? Sagt die Bibel nicht, alle Dinge werden denen zum Besten gereichen, die ihn lieben? Er hatte gründlich bewiesen, wer er war. Er hat heute gründlich bewiesen, wer er ist, denn er hat sich genauso bewährt wie damals. Er ist immer noch der Messias, immer noch derselbe. Er ist immer noch das Wort, ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens. Er erkennt immer noch, so wie er es immer getan hat. Er heilt immer noch, so wie er es immer getan hat. Er erschafft immer noch, so wie er es immer getan hat. Er erweckt immer noch die Toten. Ich bin die Auferstehung und das Leben, genauso wie er es immer war. Er beweist es mitten unter uns und mitten in unserem Schiff. Und dann kommt das Ärgernis und alle Hoffnung ist dahin. Ja, ist das nicht genau wie bei den Jüngern? Das ist richtig. Er hatte bewiesen, wer er war, durch das Wort und die Zeichen. Sie waren gründlich bestätigt worden, dass er der war, der er war. Er sagte, wenn ich nicht die Werke tue, die von mir geschrieben stehen, dann glaubt mir nicht. Wenn ich aber die Werke tue, die von mir geschrieben stehen, dann glaubt, dass ich euch die Wahrheit darüber sage. Das ist dasselbe, was wir heute haben. Er sagte, sucht in der Schrift, sie sind es, die von mir zeugen. Sie hätten wissen müssen, dass er der Gott der ganzen Schöpfung war, der sogar machen konnte. Er hat die Luft gemacht, er hat die Erde gemacht, er hat das Wasser gemacht. Der Schöpfer lag da und zeigte, dass er Macht über alles hatte. Und sie glaubten das, aber sie vergaßen, dass er im Schiff war. Er war nicht da und klopfte ihnen die ganze Zeit auf die Schulter und sagte, nun macht schon, Jungs, es wird gleich hier draußen passieren. Wenn es dann passiert, denkt dran, dass ich hier bei euch stehe. Hier kommt es jetzt, Jungs, lasst uns schauen und sehen. Nur noch ein paar Minuten. Oh nein, das tut er nicht. Er prüft jeden Sohn und jede Tochter, die zu ihm kommen, um zu sehen, ob wir ihm glauben werden. Ja, er hat sie gemacht, würden sie ihm nicht gehorchen? Lasst uns auch daran denken, dass er unsere Körper gemacht hat. Sie müssen ihm genauso gehorchen. Und sie wollten ihm nicht gehorchen. Dieser kleine, ich nannte dich einen Klumpen Staub aus Texas und Louisiana. Das ist es, was du bist, Lehm. Du wurdest da draußen aus dem Boden gehoben und dorthin gehst du auch wieder zurück. Du hast nur 16 Elemente in dir, ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Petroleum, ein bisschen Potasche, ein bisschen Calcium und ein bisschen kosmisches Licht. Und das ist alles, was du bist, zusammengewürfelt und fertig ist die Sache. Dreck aus Louisiana, das ist alles, was du bist. Aber vergiss nicht, jemand hat dich so gemacht. Und der eine, der dich so gemacht hat, ist gekommen, um mit dir darin zu leben, damit er dich zu etwas anderem machen kann. Oh mein, oh, wie sollten wir das sehen? Erinnert euch, er hat versprochen, dass, auch wenn dieser kleine Klumpen Dreck in die Erde zurückgeht, dieser Klumpen, der mit dem Leben in seinem Inneren herumläuft, wird wieder zu Staub, wenn das Leben ihn verlässt. Aber was hat er in seinem Wort gesagt? Ich werde sie wieder auferwecken in den letzten Tagen. Amen. Ich werde es auferwecken. Er hat es versprochen, nachdem der Körper gestorben ist, nachdem sogar der Staub herausgebrochen ist und er geht zurück zu ihren Gasen auf der Erde. Doch wie ich neulich sagte, man kann nichts vernichten, der Mensch kann es nicht. Es gibt keine Vernichtung, der Mensch kann nichts vernichten. Nur Gott kann das tun. Und denk daran, er wird es tun, auch wenn es nur ein Löffel voll Asche ist. Er sagte, ich werde es am letzten Tag wieder auferwecken. Der Schmutz wird seinem Gebot gehorchen müssen, denn er hat ihn geschaffen. Wenn der Wind und die Welle ihm gehorchen, dann gehorcht auch die Erde ihm. Amen. Wacht auf, er ist mit uns. Alles gehorcht ihm. Nachdem die Jünger am Ende des Weges waren, muss es einigen von ihnen gedämmert haben, dass der Schöpfer bei ihnen war. Möglicherweise, so erfahren wir, gingen sie hin und weckten ihn auf, denn er war die ganze Zeit über bei ihnen. Und sie sahen, wie sich sein Schriftwort bestätigte. Das haben wir auch. Und wir haben nicht, wenn wir Jesus anrufen, wäre das nicht schwer. Keiner braucht zu sagen, O Meister, wach auf, wach auf, wach auf, O Meister, wach auf, wach auf. Nein, nein, sie sagten nur, Meister. Er sagte, hier bin ich. Kümmert es dich nicht, dass wir untergehen? Er sagte, O, wo ist euer Glaube, ihr kleinen Gläubigen? Das ist es, vergessen, dass er bei uns ist. Jesus auf die Szene rufen, um zu handeln. Die Menschen heute sagen, wenn ich nur sicher sein könnte, dass er das war, wenn ich nur sicher sein könnte. Wie könnten sie sicher sein? Wie konnten sich die Jünger sicher sein? Hört zu, nicht weil er ein gebildeter Mann war. So viel wir wissen, war er es nicht. Er hatte nur die Weisheit Gottes. Aber die weltliche Bildung, ich weiß nicht, wir haben keine Aufzeichnungen darüber, dass er jemals zur Schule ging. Vielleicht ein großer Priester oder eine berühmte Person. Nein. Nein, wir haben keine Aufzeichnungen über so etwas. Nur ein gewöhnlicher Mann. Aber woher konnten Sie das wissen? Hört gut zu, verpasst das nicht. Wie konnten Sie sicher sein? Wir sind sicher, dass du dieser Christus bist. Wie konnten Sie das? Weil Sie sahen, dass das verheißene Wort bestätigt wurde. Mit anderen Worten, es wurde manifestiert, bekannt gemacht. Das lebendige Wort der Verheißung wurde lebendig gemacht, durch diesen Körper hindurch sichtbar gemacht, und sie wussten, dass Gott in ihm war. Petrus sagte, ihr Männer von Israel, Judäa, Jesus von Nazareth war ein von Gott anerkannter Mensch unter euch, durch die Dinge, die Gott durch ihn gewirkt hat. Nikodemus, der große Gelehrte, kam bei Nacht und sagte, Rabbi, wir wissen, dass du von Gott bist. Denn, sagte er, kein Mensch könnte diese Dinge tun, die du tust, es sei denn, Gott wäre mit ihm. Das ist uns bewusst. Aber warum hat er es nicht akzeptiert? Warum tat er es nicht? Weil es gegen ihre Tradition war, seht ihr? Nein. Ja, der einzige Weg, wie sie wussten, dass er es war, war, dass er das Wort Gottes, das für diesen Tag vorhergesagt war, selbst lebendig machte. Versteht ihr das? Wie viele von euch verstehen das? Hebt einfach eure Hand. Seht ihr, er machte das verheißene Wort jenes Tages lebendig und sie waren sicher, dass dies der Messias war. Das war es, was die Frau sagte. Sie sagte, seht her, wir haben seit 400 Jahren keinen Propheten mehr gehabt. Und wir wissen, dass der nächste Prophet, der auf der Bildfläche erscheinen wird, der Messias sein wird. Und hier steht ein Mann, der mir die Dinge erzählt hat, die ich getan habe. Der mir erzählt hat, dass ich 5 Ehemänner hatte. Und ihr alle seid Zeugen davon. Und der Mann sitzt da draußen am Stadtbrunnen, genau jetzt. Er sagte mir, dass ich 5 Ehemänner hatte. Ist das nicht genau das Zeichen, das der Messias tun soll? Er ist das Wort, ein Unterscheider der Gedanken, die im Herzen sind. Ist er das nicht? Das ist der Grund, warum das Volk erkannte und sicher war, dass er der Messias war. Auf dieselbe Weise wissen wir, dass er der Messias ist, weil die Bibel sagt, dass er gestern, heute und für immer dasselbe ist und versprochen hat, dies in den letzten Tagen wieder zu tun. Nun, sie haben ihn gekreuzigt. Ja, aber er ist wieder auferstanden. Unten in Mexiko, der Fall, über den ich gesprochen habe, das kleine Baby, das aufgezogen wurde, mit Bruder Moore. Sie hatten mich zu einem Interview eingeladen, ein paar Tage danach, die Kirche, Zeitungsreporter. Sie sagten zu mir, nun, wenn hier eine katholische Person sitzt, dann werfe ich das jetzt nicht auf sie ab, denkt daran. Meine Leute sind auch katholisch. Aber seht, es sind gute Menschen. Sie sind Menschen wie wir. Viele von ihnen hungern und dürsten nach Gott. Dieser Reporter sagte, das war eine bemerkenswerte Sache. Er sagte, glaubst du, unsere Heiligen könnten das tun? Ich sagte, wenn sie am Leben sind. Er sagte, sie können nicht heilig sein, bevor sie tot sind. Ich sagte, war Petrus ein Heiliger, bevor er starb oder nachdem er starb? Seht ihr? Ja. War Paulus ein Heiliger, bevor er starb oder nachdem er starb? Er hat dasselbe getan, seht her. Sie sagten, was ist deine Meinung? Er sagte, du bist doch ein Katholik, nicht wahr? Ich sagte, nein, ich bin ein Protestant. Er sagte, du protestierst nicht. Ich sagte, ich protestiere nicht gegen die Leute, sondern gegen die Doktrin der Kirche, siehst du? Und er fragte, was hältst du von der Kirche? Ich sagte, es tut mir leid, dass du mich das fragst. Und er sagte, sag es ruhig, ich habe dich gefragt. Ich sagte, die höchste Form des Spiritismus, von der ich weiß. Er sagte, Spiritismus? Und ich sagte, ja. Er sagte, wie kannst du die Mutterkirche Spiritismus nennen? Ich sagte, die Mutter von was? Er sagte, die Mutterkirche. Ich sagte, mein Herr, die Mutter der römischen Kirche, ja. Die Kirchenorganisation, sie ist die Mutter davon. In Offenbarung 17 heißt es, sie sei die Mutter der Huren. Aber, sagte ich, die Kirche hat nicht in Rom begonnen. Sie begann in Jerusalem, siehst du? Er sagte, Gott ist in seiner Kirche. Ich sagte, Gott ist in seinem Wort. Da sagte er, und du sagst, es ist die höchste Form des Spiritismus, die du kennst? Ich sagte, wie kannst du das sagen? Ich sagte, alles, was bei den Toten Fürsprache einlegt, ist Spiritismus. All die Frauen, die dort die Straße hinuntergehen, Steine umwerfen und so weiter, tun Buße für eine tote Frau, die ihre Liebhaber getötet haben. Und sie zu einer Heiligen machen, weil sie von der Kirche heilig gesprochen wurde? Ich sagte, das ist Spiritismus. Er sagte, du betest zu Jesus und er ist gestorben. Ich sagte, aber er ist auferstanden. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Oh, wie diese Dinge. Sieh, er ist wieder auferstanden. Ich sagte, ich hoffe, ich habe deine Gefühle nicht verletzt. Er sagte, nein, es ist nichts passiert. Ich sagte, na gut. Siehst du? Sieh. Was? Ja, oh je, wir vergessen, wer im Schiff ist. Seht ihr? Wie können wir wissen, dass er gestern, heute und für immer derselbe ist, weil diese Leute sagen, ist das nicht so? Sein Dienst wirft es genau in ihren Schoß zurück. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und du bist genauso schuldig an seinem Blut, wie Pilatus es war. Es klebt an unseren Händen. Man kann es nicht abwaschen. Hast du jemals darüber nachgedacht? Wie würde es dir gefallen, das Blut des Präsidenten an deinen Händen zu haben? Was würdest du dann tun? Du weißt, was auf dich zukommt. Nun, das ist schon etwas Besonderes, wenn man das Blut Jesu an den Händen hat. Das ist richtig. Das ist richtig. Was ist, wenn der Mann, der den Präsidenten getötet hat? Vielleicht war es nicht Oswald. Man wird natürlich nie erfahren, wer es war. Aber wenn er es nicht getan hat, was ist, wenn der Mann heute noch lebt und weiß, dass er das Blut des Präsidenten an seinen Händen hat? Was wird er tun, wenn sie ihn erwischen und er sich vor dem obersten Gerichtshof, der Justiz dieser Nation, verantworten muss? Schaut euch die zornigen Augen an, die auf ihn herabblicken. Er könnte auf Gnade plädieren und sagen, ich wollte es nicht tun. Ich sage euch, ich bin ein guter Kerl. Ich wollte es nicht tun. Es wird kein Erbarmen geben. Es war schlimm, so auf den obersten Gerichtshof zu blicken. Aber was ist, wenn man in die Augen Gottes schaut, wenn man das Blut Jesu Christi abbekommen hat und sich schuldig macht, ihn erneut zu kreuzigen? Was ist damit? Habt ihr jemals einen Flugzeugpiloten beobachtet, bevor er in das Flugzeug steigt? Er prüft jedes Instrument, das er kann. Er nimmt das Flugzeug und überprüft alles. Er steht da draußen und dreht es auf, um zu sehen, dass es abhebt und so weiter. Und warum? Er ist außerordentlich vorsichtig. Er hat Blut an seinen Händen, wenn er nicht aufpasst. Schaut euch einen Arzt bei einer Operation an, wie er jedes Werkzeug überprüft, Röntgenaufnahmen macht und so weiter. Und warum? Er hat den Mann in seinen Händen. Wenn er stirbt, klebt das Blut an ihm. Und er prüft alles, um sicher zu sein, dass das Blut nicht an ihm klebt. Das ist richtig. Er will kein Blut an seinen Händen haben. Menschliches Blut gehört nicht an die Hände von Menschen. Aber was werdet ihr mit dem Blut Jesu Christi an euren Händen tun? Ihr könnt es nicht einfach wegwerfen und sagen, das glaube ich nicht. Die Bibel verurteilt euch. Er sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und hier ist er tätig und tut dasselbe. Das Blut klebt sowieso an euren Händen und ihr könnt es nicht abwaschen. Pilatus hat das versucht. Es gab nicht genug Wasser, um es von seinen Händen abzuwaschen. Er versuchte es an seine Organisation weiterzugeben, an den Obersten, den Presbyter, und sagte, wenn ihr mich das machen lassen würdet. Aber das ging nach hinten los. Es kommt direkt zu dir zurück, seht ihr? Ihr könnt es nicht loswerden um nichts in der Welt, außer ihr nehmt es an. Der einzige Weg, wie du es loswerden kannst, ist, es in dein Herz zu bekommen. Das ist der einzige Weg, es zu tun. Und wenn wir sehen, dass Jesus Christus sich heute hier genauso manifestiert, wie er es auf der Erde getan hat und versprochen hat, es zu tun, sind wir sicher, dass dies der Messias ist. Jetzt liegt es in euren Händen, in eurem Schoß. Was wirst du mit diesem Jesus, der Christus genannt wird, tun? Jesus sagte, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde immer bei euch sein, sogar bis zur Endzeit. Er wird genauso da sein. Wiederum sagte er, ich werde euch niemals verlassen und euch nicht aufgeben. Noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich werde mit euch sein, sogar in euch, bis zum Ende der Welt. Sagt, wie kann ich dessen sicher sein, o Bruder Branham, wenn ich nur sicher sein könnte. In Johannes 14, Vers 12 sagte er, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Er wartet jetzt darauf, auf die Szene gerufen zu werden, um euch das zu beweisen. Das ist richtig. Lasst uns also Jesus in unserem Leben erwecken. Er war vor nicht allzu langer Zeit hier lebendig. Er hat dich das eine Mal geheilt. Er hat dieses und jenes getan. Damals war er für sie lebendig. Er ist heute lebendig. Ruft ihn auf die Szene. Wie ich schon sagte, wenn Shakespeare in mir wäre, würde ich die Werke von Shakespeare schreiben. Wenn Christus in mir ist, wirst du Gottes Wort glauben, so wie er es tat. Er besiegte den Teufel jedes Mal, wenn er kam, und sagte, es steht geschrieben. Das ist alles, und er stand darauf. Satan wusste, dass er das glaubte, und er entfernte sich von ihm. Dann rufe ihn an, um sein Wort zu bestätigen. Oh mei, und bestätige Hebräer 13, Vers 8. Dann werden die Zweifel und die Angst aufhören, genau wie die Winde. Die alten Winde, die dir durch den Kopf gehen. Vielleicht schaffe ich es nicht. Vielleicht werde ich es nicht sein. Vielleicht würde er das nicht tun. Tut es nicht. Es gibt kein Vielleicht. Er hat es versprochen. Das nimmt alle Vielleichte aus der Sache heraus. Wenn ich weiß, dass er hier ist. Hier identifiziert er sich heute Abend mit denselben Mitteln und demselben Versprechen wie damals, als er hier auf der Erde war. Auf diese Weise mussten die Jünger ihm glauben. Der Volksglaube war, der Mann war verrückt. Das weiß doch jeder, oder? Der Mann war verrückt. Und er war eine Art Wahrsager, ein böser Geist, ein Beelzebub, der ihre Gedanken lesen konnte. Ein böser Geist, der wahrsagen kann. Jesus sagte ihnen, das wäre eine Lästerung des Heiligen Geistes. Es steht aber geschrieben, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun. Wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch, dann bittet, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Seht ihr? Nun, es steht geschrieben, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Sohnes des Menschen sein. All diese Verheißungen, die er gegeben hat. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. All diese Verheißungen stehen geschrieben. Es steht geschrieben, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. So steht es geschrieben. Nun soll es geschehen. Amen. Wecke Jesus auf. Rufe ihn auf die Szene. Hast du Angst, es zu tun? Hast du Angst, Gottes Herausforderung anzunehmen? Lasst uns beten und uns einen Moment verneigen. Seid alles so ehrfürchtig wie möglich und bewegt euch in den nächsten paar Minuten nicht. Bleibt einfach ganz still sitzen. Wenn die Orgel leise spielen würde, wenn ihr wollt, dann irgendein Lied. Komm herab, Herr Jesus, in unsere Herzen. Lass uns unsere Schwäche erkennen. Forme mich, o Herr. Bete jetzt. Herr Jesus, ich bin in Not. Forme mich und mache mich, Herr. Ich bin jetzt nur ein kleines Bündel Lehm, nach deinem Willen, während ich ergeben bin. O, wartend, ergeben und still. Zeige mir deinen vorherbestimmten Weg, Herr. Lass mich deinen vorherbestimmten Weg gehen. Überall im Gebäude, überall, seid jetzt tief im Gebet. Ich möchte, dass ihr betet. Ich bin der Ton. Forme mich und mache mich nach deinem Willen, während ich warte, ergeben und still. Habt eine echte stille Zeit jetzt. Betet einfach und sagt, Herr Jesus, mach mich jetzt zu einem Gläubigen. Nimm all den Unglauben heraus. Ich möchte, dass ihr ein wenig betet, bevor ich die Gebetslinie aufrufe. Mein Sohn sagte, dass er eine große Anzahl von Gebetskarten verteilt hat, jeden Gang entlang gegangen ist und jeder, der eine Karte wollte, eine bekommen hat. Ich werde für euch beten. Wir werden eine Linie haben, wie wir sie früher hatten, die altmodische Linie, hierher kommen und beten und den Kranken die Hände auflegen. Ich möchte, dass ihr glaubt. Habt ihr das Gefühl, dass ihr ihn erkennen könnt? Ist euch klar, dass er heute Abend in dem Boot sitzt? Er ist in diesem kleinen Boot, dieser kleinen Arche, diesem kleinen Leib von Gläubigen. Glaubst du, dass er heute Abend mit uns auf der feierlichen Hauptstrecke des Lebens mitfährt? Wenn ihr wirklich von ganzem Herzen daran glaubt, hebt einfach eure Hand und sagt, ich glaube es, ich glaube es, ich akzeptiere es jetzt. Vater, du siehst ihre Hände, meine mit dazu. Ich glaube dir auch. Jetzt warten wir, Vater. Komm, Herr Jesus. Eines Nachts, als die Jünger beunruhigt waren, hatten sie mit jemandem gesprochen, von dem sie nicht wussten, wer es war. Sie sagten, er sei ein Fremder im Lande. Aber eines Nachts, als sie die Türen schlossen und ihn hereinließen, tat er etwas, wie er es vor seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung getan hatte. Sie wussten, dass er es war. Komm heute Abend wieder, Herr, und tue das für uns, während wir warten. Wir wissen, dass wir gesehen haben, wie du es tust. Und mögest du den Menschen die Angst aus dem Herzen nehmen. In Jesu Namen möge jeder, dem wir heute Abend die Hände auflegen, geheilt werden. Jeder einzelne von ihnen. Möge es keine schwache Person geben. Möge jeder Kranke, jeder Sterbende, jeder Herzkranke, jeder Frauenkrankheit, jeder Krebs, jede Tuberkulose, jede Leukämie, was auch immer es sein mag, heute Abend geheilt werden, Herr. Mögen Sie, wenn Sie durch diese Reihe gehen und wir Ihnen die Hände auflegen, erkennen, dass es nicht nur um den Menschen geht, sondern dass Gott und der Mensch eins sind. Gott ist in den Menschen gekommen und Gott tut nichts ohne den Menschen. Das ist es, was er tut. Sein Wirken geschieht durch den Menschen. Er hat den Menschen zu seinem Partner gemacht. Als Jesus dastand und auf die Ernte schaute, sagte er, die Ernte ist reif, aber der Arbeiter sind wenige, betet an den Herrn der Ernte. Und er war der Herr der Ernte. Mit anderen Worten, bittet mich, das zu tun, von dem ich weiß, dass es richtig ist, es zu tun. Aber er hatte sich selbst mit seinen Jüngern verbunden. Sie waren diejenigen, die zu bitten hatten. Er sagte, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet nicht, weil ihr nicht glaubt. Aber Vater, wir glauben und wir bitten heute Abend wieder um deine Gnade mit uns. In Jesu Namen. Amen. Jetzt wird sich jeder von euch mit seinen Gebetskarten in eine Linie stellen. Und ich weiß nicht, wo. Ihr seid wahrscheinlich oben, unten und wo ihr seid. Wir werden hier etwa eine halbe Stunde oder mehr für das Gebet für die Kranken haben. Es ist jetzt gerade 9 Uhr oder kurz danach. Wir denken, dass wir es schaffen und durchkommen. Nun seht, niemand verlässt den Raum. Bleibt alle ganz ruhig sitzen. Ihr wolltet eine Versammlung für die Heilung, darauf haben wir gewartet. Habt ihr heute eine heilende Versammlung erwartet? In Ordnung, jetzt ist es soweit. Und der Heiler ist hier, Jesus Christus. Er ist hier. Nun denkt daran, was wäre, wenn er diesen Anzug hier anhätte, den er seinen Jüngern, einem seiner Diener, Bruder und Schwester Collins, die dort draußen sitzen, von meinem Tabernakel, um mir zu geben. Was wäre, wenn er hier wäre und diesen Anzug trüge und hier stünde, so wie ich jetzt hier stehe? Wisst ihr, wenn ihr sagen würdet, Herr, würdest du mich heilen, wisst ihr, dass er es nicht gegen euren Unglauben tun könnte? Wie viele wissen, dass das wahr ist? Ihr müsstet ihm genauso glauben wie jetzt. Ja, das ist richtig. Ihr müsstet ihm genauso glauben, wie ihr es jetzt tut. Und denkt daran, was er schon getan hat. Kann er nicht noch einmal tun? Siehst du, er hat es jetzt völlig aus seinem Einflussbereich entfernt. Er hat es in euren Einflussbereich gelegt. Er hat alles getan, was er tun kann. Ist das richtig, ihr Prediger? Es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist außerhalb seines Einflussbereichs. Es ist in eurem Einflussbereich. Denn er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet, durch seine Striemen wurden wir geheilt. Seht? Seht, es ist außerhalb seines Einflussbereichs. Es ist, aber er hat es in euren Einflussbereich gebracht. Es ist jetzt in eurem Einflussbereich. Es wurde für euch dorthin gelegt. Er würde einfach auf die Stelle zeigen, an der es sich befindet. Nun sagst du, wenn ich, das war für mich immer ein Rätsel, wenn er, wenn wirklich die Wahrheit ist, lebt er noch? Ganz gewiss lebt er. Was ist das, woran du dich ständig stößt? Was ist es, das dich verurteilt, wenn du dich irrst? Was ist das, das dich glauben lässt? Das ist er. Vielleicht kannst du deine Augen nicht öffnen und ihn sehen, denn er ist in geistiger Form der unsichtbare Gott. Aber er wohnt unter einem sichtbaren Volk und macht sich selbst durch sein verheißenes Wort in diesem Volk sichtbar. Versteht ihr das jetzt? Hier, bevor wir die Gebetsreihe aufrufen, vertraue ich darauf, dass Gott dies tun wird. Ich liebe euch, Live Tabernakel. Ihr wisst das. Ich bin euer Bruder gewesen. Jedenfalls habe ich es versucht. Ich habe viele Fehler gemacht, aber ich habe versucht, es zu tun. Hört, kommt zu Bewusstsein, heute Nacht. Erwache, bevor es zu spät ist. Siehst du, wach auf, schnell. Er ist hier bei uns. Jetzt möchte ich, dass jeder von euch, Ich werde aus tiefstem Herzen versuchen, die Menschen, die ich in diesem Gebäude kenne, anzurufen. Und auch wenn ich an euch vorbeischaue, zeigt das, dass ich an euch vorbeigehe. Wenn dieses Licht über euch ist, werde ich vorbeigehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies Bruder Julius Statzkleff ist, seine Frau und seine Familie, die genau hier auf diesem Vordersitz sitzen. Ja, da bin ich mir sicher. Und dann die nächste Person, die ich sehe, die ich kenne. Einen Moment mal. Ich habe vor ein paar Augenblicken jemanden gesehen, den ich zu erkennen glaubte. Und das war Bruder Evans. Aber ich weiß nicht mehr, wo er jetzt ist. Bruder welch Adams? Ja, Verzeihung. Ja. Und Fritzinger sitzt direkt neben ihm. Das ist die Familie, die genau hier sitzt. Evans und Fritzingers sitzen dort zusammen. Und hier sitzen Bruder und Schwester Dauch, genau hier. Ich kenne sie. Und ich kenne dieses kleine Mädchen hier, eines von ihnen. Die kleine June, das ist die Tochter von Bruder Evans und Schwester Evans. Und ich hörte Fred Sodman sagen, Amen. Keiner sagt es so wie er. Und er ist irgendwo hier drin. Ich weiß nicht, wo er ist. Er ist hinten irgendwo. Wo bist du, Fred? Wo, wo? Oh ja, da hinten. Und ist das Bruder Wood, der da neben dir sitzt? Ja, Bruder Wood. Okay. Das ist der Tonbandjunge, der hier sitzt. Jim McGuire. Und das ist Bruder Blair, der da drüben sitzt. Ich glaube, das ist alles, was ich sehe und weiß. Vielleicht habe ich euch ja gesehen. Einige eurer Gesichter sehen so aus, als ob ich sie gesehen hätte. Aber ich weiß nicht, wer sie sind. Nun, der Heilige Geist weiß das. Aber ihr, die ihr wisst, dass ich euch kenne, ihr wisst, dass ich euch kenne, nicht wahr? Dann betet einfach. Betet nicht für irgendetwas Eigenes. Versucht nicht, ihn zu berühren. Bete einfach für mich, verstehst du? Betet einfach für mich, dass der Gott, von dem ihr wisst, dass ich ihm diene, dass er jemandem, der hier sitzt, gnädig sein möge. Lasst uns beten. Und lasst uns ihn fragen, ob er sich als Messias zu erkennen geben wird. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich sehe Schwester Moore. Ist das Schwester Moore? Ich dachte, sie... Das war sie. Sie hat ein wenig abgenommen. Und deshalb habe ich sie zuerst nicht erkannt. Aber ich dachte, ich hätte sie erkannt, als sie dort drüben saß. Betet jetzt. Seid alle einfach so ehrfurchtsvoll. Und ihr schaut hierher oder nach unten, was immer ihr wollt, und betet einfach. Und jetzt hört zu, ich möchte euch etwas fragen. Lasst mich diese Bibelstelle für heute Abend nehmen, anstatt dass die Frau sein Gewand berührt. Lasst uns einfach zu dem zurückkehren, was ich gepredigt habe, zum Wort. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist schärfer und mächtiger als ein zweischneidiges Schwert. Das ist Hebräer 4. Und es ist ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens und der Sinne. Ist das richtig? Also, wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, das Wort ist die Verheißung, dass das Wort selbst ein Unterscheider der Gedanken und Absichten des Herzens ist. Ist das richtig? Nun betet. Wie könnte das noch klarer sein? Betet jetzt. Seid einfach ganz ehrfürchtig und betet. Ohne dich zu kennen. Also, und diejenigen, die ich kenne, beten für jemanden, den ich nicht kenne, dass der Herr jemanden berührt, dass sie ihn berühren können. Nun schnell, ich sehe es entstehen. Drüben zu meiner Linken, an der Wand, ganz links von mir, sitzt ein Mann, der betet. Ich kenne ihn nicht, und dieses Licht hängt direkt über ihm. Und der Mann hat ein Lungenproblem, für das er betet. Er wurde schon ein paar Mal an der Lunge operiert. Er ist ein Mann mittleren Alters, trägt eine Brille, hat graues Haar. Und er ist, glaubst du das? Der Mann, mit dem ich spreche, Mr. Buford, das ist dein Name. Du glaubst jetzt, Jesus Christus wird dich gesund machen, indem du es glaubst. Ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen. Wenn ihn jemand sehen will, würdest du dich auf die Füße stellen, wer auch immer dieser Mann war. Erhebe dich, wo, dort. Hier ist er. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Nun, was ist das? Stopp. Kannst du das erklären, Bruder Branham? Das kann ich nicht. Wer könnte das erklären? Ich kann es nicht, nein. Hier sitzt eine Frau im hintersten Teil des Raumes, und ich sehe sie beten. Und ich sehe einen Mann, der taumelt und irgendwie seine Hände in die Luft wirft. Er taumelt. Es ist ihr Mann. Er ist ein Alkoholiker. Er trinkt die ganze Zeit. Und sie betet für seine Freilassung. Ihr Name ist Frau Morgan. Erhebe deine Hand. Das ist richtig. Ich bin ein Fremder für sie, aber es stimmt. Erhebe dich, Lady, die gerade aufgerufen wurde. Da bist du, und ich kenne die Frau nicht. Sagt mir, was sie berührt hat, dort hinten. Wie lautet das Wort? Ein Unterscheider, der die Gedanken und Absichten des Herzens kennt. Ihr könnt euch jetzt alle hinsetzen, euch freuen, glücklich sein, wenn ihr euch hinsetzen wollt. Ihr müsst nicht, tut einfach, was immer ihr tun wollt. Seid einfach glücklich und freut euch, denn der Herr war gut zu euch. Hier ist eine Frau, die direkt vor mir steht, und sie ist sehr krank, vielleicht kränker, als sie glaubt. Sie leidet tatsächlich an Hämorrhoiden und sie werden langsam zu Krebs. Frau Morgan, nicht Frau Morgan, es tut mir leid, es ist Frau Anderson. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, wird Jesus Christus dich gesund machen. Glaubst du das, Lady? Stell dich auf deine Beine, wenn das richtig ist. Ich kenne die Dame nicht. Sie ist genau in der Linie mit dieser anderen Lady und ich konnte sehen, dass sie immer noch dort festhängt. Das ist der Grund. Neulich Abend. Du kannst dich setzen, wenn du willst, Schwester. Glaube daran und du wirst wieder gesund werden. Herr Wood hier, ich war mit ihm einen Tag lang auf der Jagd, unten in Kentucky. Während ich dort stand, kam seine Schwägerin, die keine Christin war, vorbei und dachte, sie hätte Krebs am Hals. Ich hatte an diesem Morgen eine Vision von einer Frau gesehen, die ein kariertes Kleid trug. Sie hatte einen roten Mantel an, und als sie in den anderen Raum ging und ich wusste nicht, warum sie vorbeikam, den roten Mantel auszog und zurückkam, hatte sie ein kariertes Kleid an. Ich sagte, komm her, das war's. Der Heilige Geist sagte ihr, was es war, und das war's. Sie brauchte nicht einmal zum Arzt zu gehen, es war vorbei. Ein paar Minuten später war da ein Mann, der nicht wusste, warum er gekommen war und der mit einem Herzfehler im Sterben lag. Und er fragte, haben Sie Besuch? Und die Lady sagte, Bruder Branham ist da draußen bei Banks. Er sagte, Gott sei Dank. Und ich ging hinein. Er lag in einem Stuhl und sterbend an einem Herzanfall. Der Herr heilte ihn. 2 oder 3 Tage danach sagte er, er habe seitdem keine Probleme mehr gehabt. Die Schwägerin kam herein, vielmehr die Schwiegertochter, eine junge Frau, Frau Cox, und im Tabernakel war ein paar Tage zuvor eine Lady geheilt worden, die an Diabetes litt und dort saß. Ich sah das Mädchen in einer Vision aufstehen. Ich würde sie nicht so nennen, aber sie kam in das Tabernakel. Und 1 oder 2 Tage danach wurde sie zur Untersuchung in die Klinik gebracht und sie hatte schreckliche Diabetes. Sie war dann auf dem Weg zurück, um ihr Blut noch einmal untersuchen zu lassen. Und dann musste sie aufhören zu arbeiten. Ihre Arme sind taub geworden und so. Und ich sagte, Margie, während der Arzt dich untersucht, hat dein Glaube dich geheilt. Und sie brachten sie wieder in die Klinik, in dieselbe Klinik, untersuchten sie wieder und es war weg. Es geht immer weiter, immer weiter. Es geht immer weiter. Denn er ist Gott und er versagt nicht. Glaubst du das? Ich sehe hier einen Mann sitzen, der mich jetzt anschaut. Er hatte ein paar Probleme in seinem Leben. Er hatte Mumps, als er noch klein war. Er hat irgendetwas auf dem Herzen. Er sieht mich direkt an. Seine Kinder sind alle Jungs. Jetzt will er ein Mädchen. Weißt du, der Mann ist auch ein Prediger. Herr Bird, Hochwürden, Herr Bird, deine Hand. Das ist wahr, nicht wahr? Gott gewährt dir deinen Wunsch. Siehst du, wie einfach das ist? Gott verweilt in der Einfachheit. Glaubt ihr das? Er wirkt in der Einfachheit, um seine Wunder zu vollbringen. Du hast deinen Geruchssinn verloren, nicht wahr, Lady? Die Schwester sagt ja. Da sitzend und mich so ehrlich ansehend, hast du gebeten, dass ich dich rufen möge. Du hast dein Anliegen. Du bist die Frau eines Predigers. Das ist richtig. Ja, du hast deinen Geruchssinn verloren und du hast eine große Last auf deinem Herzen. Ja, du hast 2 Söhne, für die du betest. Das ist richtig. Dein Name ist Schwester Lex. Das stimmt. Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Wenn du glauben kannst, sind alle Dinge möglich. Ist das richtig? Alle Dinge sind möglich, wenn du glauben kannst. Glaubst du jetzt, dass seine Gegenwart hier ist? Amen. Ist er nicht der Erkenner der Gedanken und Absichten des Herzens? Er weiß es. Fragt die Leute, schaut euch um, wenn jemand Zweifel hat. Fragt sie. Ich habe diesen Menschen noch nie in meinem Leben gesehen. Ja. Glaubst du, dass Gott den Tumor aus dir herausnehmen kann? Wenn ihr euch umseht und seht, wie sie geheilt wird, glaubt ihr, dass er den Tumor heilen und euch gesund machen kann? Tust du das? Diese Lady hier neben dir mit den Schwellungen und so weiter, glaubt ihr auch, dass der Herr euch gesund machen kann, euch beide? Tut ihr das? Ja, er kann es, wenn ihr daran glaubt. Du sitzt da und siehst mich an, Sir. Glaubst du, dass Gott dieses Prostataleiden heilen kann? Du sitzt da hinten mit der schwarzen Krawatte. Glaubst du, dass Gott dein Prostataleiden heilen kann? Das ist es, was du hast. Wenn das so ist, dann hebe deine Hand. Das ist richtig. So ist es richtig. Siehst du? Glaubst du, er ist auf dem Schiff? Er ist hier. Sein Wort tut genau das, was es gesagt hat. Er nimmt die Geheimnisse des Herzens und macht sie bekannt. Jesus Christus derselbe gestern, heute und für immer. Herr Jesus, ich bete für diese Taschentücher, die hier liegen, für diese Kranken und Betrübten. Nachdem sie hier stehen, Herr, bei der schöpferischen Stimme Gottes, die durch Menschen spricht, während der Glaube von einem zum anderen schwingt, mögen diese Taschentücher gesegnet werden. Und die Menschen, denen sie aufgelegt werden, mögen gesegnet und geheilt werden. Und nun, Vater, während dein Geist hier ist und die Jünger, die Anhänger von dir, jetzt sehen, dass du im Boot bist, gibt es keinen Grund, sich zu fürchten. Es gibt nichts, was irgendetwas schaden könnte. Warum? Weil du hier bist. Du bist der Schöpfer. Lass es so sein, Herr, dass ihr Glaube nicht versagt, wenn sie jetzt in diese Gebetslinie gehen. Mögen sie geheilt werden im Namen Jesu Christi. Amen. Wie können wir sicher sein, dass er es ist? Seid ihr sicher? Wir sind überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer. Seid ihr es auch? Ich bin davon überzeugt. Ich weiß, dass ich diese Dinge nicht weiß. Nun schau mal, ich will euch noch etwas sagen. Das hier sind nur kleine, unbedeutende Dinge, die passieren. Wie steht es mit denen, die zu Hause sind und mit mir zu Versammlungen und so weiter gehen? Hebt eure Hände hoch, Brüder, wenn ihr alle, und Schwestern, die ihr mit mir in die Versammlung geht, und die Dinge, die dort passieren. Das sind doch nur Kleinigkeiten. Wenn ich euch von verschiedenen Orten erzähle und von dem, was hier passieren wird, und hier unten werden wir einen Mann treffen. Ihr versucht, mich von ihm fernzuhalten. Tut es nicht, denn ich werde dorthin gehen. Seine Frau hat eine bestimmte Sache. Sie wird geheilt werden. Ich werde ihm das sagen. Dieser Junge geht über die Straße und wird etwas Bestimmtes fragen. Ich werde ihm etwas Bestimmtes sagen. Er wird dies und jenes tun. So geht es ständig, immer und immer wieder. Es ist Jesus Christus, kein menschliches Wesen. Es ist Christus. Ich bin ein menschliches Wesen, aber er ist Christus. Was ist eine Gabe, Bruder Branham? Ich kann es nicht erklären. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass William Branham einfach aus dem Weg gehen muss. Das ist alles, und er nimmt einfach den Ton und arbeitet durch ihn. Glaubt es. Werdet ihr, Shreveport? Glaubt es von ganzem Herzen und zweifelt nicht. Ihr werdet eure Heilung bekommen, wenn ihr hier durchgeht. Nun, Visionen heilen dich nicht. Visionen zeigen nur, dass sein Wort wahr ist. Seht, ihr seid bereits geheilt. Visionen beweisen nur, dass er hier ist und dass er immer noch das lebendige Wort ist. Aber heilen können sie nicht. Sie lassen euch nur wissen, dass er hier ist. Er hat euch bereits geheilt, sein Blut. Der Grund, warum er hier ist, ist, weil er euch geheilt hat. Der Grund, warum er hier ist, ist, weil er euch gerettet hat. Sein Leben wurde für euch gegeben. Sein Blut wird vergossen. Und er ist hier in der Form des Heiligen Geistes, um durch uns zu wirken, um zu beweisen, dass er hier ist. Aber eure Heilung hängt von eurem Glauben ab. Wenn du es glaubst, ist es so. Amen. Wie viele auf dieser Seite haben Gebetskarten? Hier auf diesem Gang hier. Ich möchte, dass ihr auf dieser Seite den Gang betretet. Und sobald sie durch sind, tritt dieser Gang hier auf dieser Seite heraus. Und dann geht dieser Gang hier rechts herum und folgt direkt dahinter. Und dieser hier, und wir kommen gleich zum Gebet. Bruder Jack Moore, wo befindet er sich? Ist es in Ordnung, wenn ich Prediger rufe, die mir helfen? Jeder Prediger hier, der an die Botschaft des Herrn glaubt, der glaubt, dass die Bibel diese Dinge gelehrt hat und der zutiefst davon überzeugt ist, dass Jesus Christus heute Abend hier bei uns ist, der möge herkommen und uns helfen, die Hände auf die Kranken zu legen. Wenn es etwas in eurem Leben gibt, das euch vom Glauben abhält, dann kommt nicht, denn ihr müsst glauben, dass diese Person gesund wird, wenn ihr ihnen die Hände auflegt. Du verbindest nur deinen Glauben mit dem des anderen. Seht ihr, was ich meine? Indem ihr mit ihnen Kontakt aufnehmt und ihnen die Hände auflegt, verbindet ihr euren Glauben mit ihrem Glauben. Und wenn ihr auch nur ein kleines bisschen daran zweifelt, dann tut es nicht. Und dann seht, jeder, der in die Gebetslinie kommt, wenn ihr das kleinste bisschen Zweifel habt, dass ihr heute Abend nicht geheilt werden werdet, dann kommt nicht herein. Es würde nur noch schlimmer für euch werden. Seht ihr, es würde euch nur noch schlechter gehen, also kommt dann am besten nicht in die Gebetslinie. Wartet bis morgen. Tut es morgen irgendwann, ein anderes Mal, wenn ihr den Glauben habt. Tut es nicht, denn es ist nur für die, die den Glauben haben, zu glauben. Nun möchte ich, dass ihr Predigerbrüder hier heraufkommt und mit mir zusammensteht, während wir für die Kranken beten. Und ihr auf der Plattform kommt hierher, direkt vor den Gang, denn wir können diese Bahren und die Rollstühle und so weiter nicht über diesen Gang bringen. Ich werde direkt hier herunterkommen und für sie beten. Kommt hierher und jeder von euch da hinten, der ein Diener ist und von ganzem Herzen glaubt. Und jetzt seid ihr es, seid aufrichtig. Ihr wollt wirklich, ihr glaubt, dass es geschehen wird. Versteht ihr? Und wenn du es glaubst und sie es glauben und du ihnen die Hände auflegst, Da muss etwas geschehen, wenn ihr beide daran glaubt. Seht ihr, was ich meine? Alles klar, stellt euch hier auf, Brüder. Stellt euch in einer Doppellinie quer über diesen Weg auf, jeder von euch dienenden Brüdern. Ich wünschte, ihr würdet ein wenig hierher kommen, damit sie den Gang zurückgehen können, wenn ihr wollt. Denn einige von denen hier drüben werden direkt in den Mittelgang zurückgehen. Wenn ihr euch einfach hierher begeben würdet, meine Brüder, wenn ihr wollt, das ist gut so. Ich denke, wir sollten dem Herrn danken für eine Gruppe von Menschen wie diesen, die bereit sind, sich gegen Kritiker und alles andere zu stellen und ihren Standpunkt zu vertreten und zu sagen, ich glaube es. Amen. Ich bin sehr dankbar für solche Menschen von dieser Sorte. Ich bin froh, meine Schultern mit den ihren zu vereinen, mein Herz mit dem ihren zu vereinen, mein Gefühl mit dem ihren zu vereinen, meinen Glauben mit dem ihren zu vereinen. Und um das Brot des Lebens und das Wort Gottes herum sind wir Brüder, Miterben im Reich Gottes mit Jesus Christus. Diese Menschen sind vielleicht nicht in der Lage, aufzustehen und das Wort Gottes zu vermitteln. Das ist eine Gabe, das ist nur eine Gabe, um das letzte Zeichen am letzten Tag zu zeigen. Das ist genau das, was es tun soll. Aber dieser Mann hat genau das gleiche Recht, die Hände auf die Kranken zu legen, wie jeder andere. Ich oder Oral Roberts oder Tommy Hicks oder Tommy Osborne, jeder andere. Sie haben die gleiche Autorität durch den gleichen Gott, weil sie Diener desselben Gottes sind. Nun, wenn ihr Leute, ich werde Bruder Price oder jemanden oder Bruder Moore bitten, kommt ihr und helft uns beim Beten oder bleibt ihr im... In Ordnung, du nimmst das Mikrofon runter. In Ordnung. Jetzt kommt Bruder Price dran. Wenn wir hier durchkommen, jetzt hör zu, lass uns das erklären. Das ist es. Du brauchst ihn nicht zu schütteln. Das musst du nicht tun. Sag einfach, Herr Gott, ich glaube es. Seht ihr, er ist jetzt wach. Er hat sich selbst bestätigt. Er ist erweckt worden unter euch. Ich fühle ihn und weiß, dass er hier ist, weil ich seine Beweise sehe. Die Art, wie er wirkt. Stellt euch vor, der Schöpfer selbst, das Wort selbst, ist heute Abend hier bei uns lebendig geworden, hat sich gezeigt. Und wenn ihr mir glaubt, dann bewegt es sich einfach so durch das ganze Gebäude. Es könnte einfach hier stehen und weiter rufen, 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 rufen. Aber ich schätze, dass 8 oder 10 Leute oder vielleicht mehr in der Linie herausgebracht wurden. Das ist genug, um zu erkennen, dass seine Gegenwart hier ist. Bruder Price, ich möchte, dass die Gemeinde jetzt ganz leise singt. Der große Arzt ist nahe, der mitfühlende Jesus. Wenn er gestorben ist, damit ihr gesund werdet, dann hat er sicherlich Mitgefühl mit eurer Krankheit. Er hat Mitleid mit euch, weil ihr krank seid. Und wenn ihr durch die Linie kommt, werden Männer Gottes euch die Hände auflegen. Ich werde hier stehen und meinen Platz bei diesen Männern Gottes einnehmen. Komm wieder zurück und... Nun vergesst das nicht. Denkt gründlich nach. Wenn ihr durch die Linie geht, solltet ihr euren Glauben so ausrichten. Wenn ich am Ende dieser Linie ankomme, ist alles vorbei. Ich gehe diesen Gang hinunter. Ich stehe hier und bin krank. Ich stehe hier und bin beunruhigt. Ich stehe hier ängstlich. Ich stehe hier und weiß nicht, was passiert und was passieren wird. Der Arzt hat dies gesagt und sie haben dies gesagt und sagen, aber wenn ich da runtergehe, werde ich meine Hände in die Luft strecken und dem Herrn danken, dass es mir gut geht. Und beobachtet einfach, was passiert. Jetzt würde ich... Viele Male sind sich die Menschen sehr bewusst, wenn man sie beobachtet, besonders kranke Menschen. Sie beobachten dich. Und das ist es, was... Das Auge ist das Tor zur Seele. Das ist der Grund, warum Jesus sie hinausgeführt hat. Natürlich werden auf diese Weise nicht so viele geheilt, wie es der Fall wäre, wenn man sie eine Zeit lang herausnimmt und sie aufnimmt. Aber seht, wie viele für sich beten lassen wollen. Ihr könnt sie nicht einfach so nehmen. Aber das ist die Art und Weise, wie euer Glaube sie auffangen muss. Jetzt sagt nicht, ich wüsste nicht, wie ich es erklären könnte. Niemand weiß es. Aber wir glauben es, weil das Wort es gesagt hat. Und der gerechtfertigte Christus ist hier bei uns. Wir haben ihn auf die Szene gerufen. Was hat er getan, als wir ihn riefen? Er hat uns gezeigt. Ich bin derselbe, gestern, heute und für immer. Amen. Glaubt nur. Glaubt es einfach von ganzem Herzen, während wir mit gesenktem Kopf. Und Bruder Price oder einer von Ihnen hier wird, Bruder Price wird die Linie anweisen und jeder geht durch und nimmt wieder Platz, während wir der große Arzt singen. Und wir werden beten. Und jetzt möchte ich beten, noch bevor wir die Hände heben, denn lasst uns jetzt beten. Erinnert euch, als Petrus zum Haus des Dorkas gerufen wurde, betete er drüben in einer Ecke. Er stand auf, ging hinüber und legte seine Hand auf Dorkas und sagte, Dorkas, steh auf. Himmlischer Vater, auch wir beten. Du bist hier. Du hast dich zu erkennen gegeben. Du bist unser Herr, unser Retter. Du hast uns schon oft geheilt. In dieser Stunde, in der Hunderte von Menschen aus diesem Untergeschoss und von überall herkommen werden, um geheilt zu werden. Sie werden sich in diese Gebetslinie einreihen. Wir alle, deine Diener, sind hier und glauben daran, dass du tun wirst, was du versprochen hast. Und wir werden hier unsere Hände auf diese Männer und Frauen, Jungen und Mädchen legen, wenn sie durch diese Linie gehen. Möge jeder einzelne von ihnen glauben, Herr. Und wir werden dieses schöne alte Lied singen, der große Arzt, und das bist du, Herr. Jetzt gehen wir auf der Grundlage von »So spricht der Herr« hinaus. Unser Glaube sagt uns, pulsierend in unseren eigenen Herzen, dass diese Zeichen denen folgen werden, die glauben. Und wir sind Gläubige. Wir stehen da, eine mächtige Armee, und wir werden uns der Herausforderung Satans stellen. Wir stellen uns ihr im Namen Jesu Christi. Alles klar, Bruder Bryce. Und nun beten alle mit gesenktem Kopf, und einige von ihnen singen, der große Arzt. Und die Gebetslinie wird sich bewegen. Bruder Bryce wird das Lied anführen und die Leute anleiten, wenn sie kommen. Der Herr segne euch jetzt. Jesus hat einmal gesagt, wisset, was ich für euch getan habe. Seht, wie viele glauben jetzt, wenn ihnen die Hände aufgelegt werden, während sie die Linie hindurchgehen, dass dies genau das bewirkt, was Jesus gesagt hat, dass es bewirkt? Glaubt ihr das? Sein Wort kann nicht fehlschlagen. Weil ihr das gesagt habt, weil ihr bezeugt habt, dass ihr es glaubt, werde ich es von ganzem Herzen glauben und sagen, der allmächtige Gott macht euch gesund. Seht ihr, denn ich weiß, dass es die Schrift ist. Es ist die Wahrheit. Ich glaube, dass jeder Mensch, der durch diese Linie kommt, vollkommen gesund werden wird. Und was machst du jetzt damit? Du zweifelst nicht daran. Du hältst es direkt vor dir, das Zeichen. Was ist dein Zeichen? Der Heilige Geist in deinem Herzen. Du hast diese Linie durchschritten, es muss geschehen. Es gibt keinen Weg. Egal wie viel du schon durchgemacht hast, jetzt ist es soweit. Dies ist die Stunde. Dies ist die Zeit. Es ist vorbei. Es ist erledigt. Vergesst einfach, dass ihr jemals krank wart, dass ihr es jemals hattet, dass ihr jemals geplagt wurdet oder sonst etwas. Gott wird sich um dich kümmern. Glaubt ihr das? Amen. Ich glaube es von ganzem Herzen. Nun lasst uns aufstehen, jeder von uns genauso. Und nun, wie der Bruder in seiner Broschüre sagte, die ich heute gelesen habe, ist das Heben der Hand ein umfassendes Zeichen der Hingabe. Ich ergebe mich allem. Lasst es uns singen. Ich ergebe mich. Ich übergebe alles. Alles dir, mein Christus, mein Erlöser. Ich übergebe alles. Jesus, ich, meinen Willen, meine Zweifel, meinen Glauben, mein Herz, meinen Körper, meine Krankheit, mein Leben, ich übergebe alles. Ich werde ihn immer lieben und ihm glauben, in seiner Gegenwart, täglich. Nun empfinde es von ganzem Herzen, wenn du deine Hände hebst. Ich übergebe meinen Glauben, Herr. Ich übergebe alles. Ich bin geheilt. Übergebe. Ich übergebe alles. Alles dir, meinem gesegneten Erlöser. Ich übergebe alles. Ist er nicht wunderbar? Nun bedenkt, wir meinen das, alles ist übergeben. Ich bin nicht mehr mein eigenes Denken. Ich werde nicht mehr denken, wie ich denken würde, Herr. Ich werde nur noch so denken, wie du denkst. Und du hast versprochen, dass ich geheilt bin. Ich denke das. Ich übergebe mein Denken. Ich werde nicht mehr über meine Krankheit nachdenken. Ich werde nicht mehr an die Krankheit denken, die ich hatte. Ich denke an nichts anderes mehr als an das, was du gesagt hast. Direkt vor euch steht eine Person, die genauso ist wie ihr vor ein paar Minuten. Ihr wart hier unten krank, aber dort steht eine gesunde Person. Jesus Christus ruft diese gesunde Person direkt dahinter an. Nun geht ihr einfach im Glauben, während ihr eure Augen schließt, direkt in diesen Körper hinein. Seht und geht dann einfach weiter. Geht einfach weiter. Ich übergebe alles. Der Herr segne dich. Ich übergebe alles.